Hallo, 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 hallo.
Hallo, 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 hallo.
Gut, jetzt muss ich Sie erstmal einpegeln, Herr Böselager. Ich grüße Sie. Ich bin gerade nebenbei, während Ihrer technischen Auf- und Abfahrt, die Sie hatten, habe ich eine kleine technische Auf- und Abfahrt. Ich muss das nämlich nebenbei alles immer noch einrichten. Aha, Herr Damian Böselager von der Partei Volt, nicht nur von der Partei Volt, Sie sind der Urvolt. Sie sind Urvolt, oder, Herr Böselager?
Es ist tatsächlich richtig, ja. Ich habe es mal mit einer Französin und einem Italiener zusammen gegründet. Das ist korrekt.
Ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie so flott eingesprungen sind. Das ist ja alles sehr, sehr dynamisch entstanden, möchte ich sagen. Und würde Ihnen jetzt so ein bisschen trotzdem nochmal was an die Hand geben, damit Sie jetzt hier, also ich weiß nicht, wie weit Sie jetzt vorbereitet wurden, auf was auch immer hier passiert. Ich würde Ihnen trotzdem jetzt einfach nochmal sagen, was ich mache, wo Sie hier gelandet sind und was wir heute durcharbeiten wollen oder womit ich Sie heute belästigen darf an der Stelle.
Super gerne, das ist super nett. Ja, ich tut mir leid, dass wir so kurzfristig da eine Änderung vornehmen mussten. Aber wenn wir eine Zusage machen, dann halten wir die natürlich. Und deswegen bin ich jetzt sehr gerne hier.
Ey,
ein paar andere Sachen hier in Straßburg. Ich bin gerade in Straßburg im Europäischen Parlament. Ein paar andere Sachen jetzt verschoben und abgesagt. Aber die Fraktionssitzung kann auch ohne mich stattfinden. Deswegen.
Also umso besser. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich finde das sehr, sehr gut, dass Sie da so eingesprungen sind und dass Sie mir Rede und Antwort stehen an der Stelle. Gut, mein Name ist Stay, mein bürgerlicher Name ist logischerweise nicht Stay, aber ich bin Stay. So können Sie mich auch gerne ansprechen. Ich werde Sie die ganze Zeit siezen. Das ist so ein bisschen ein Erziehungsding von meiner Mutter. Die hat mir das einfach mit reingebracht. Wenn du jemanden hast, dann siehst du ihn. Sie können mich duzen, Sie können mich siezen. Mir ist das gleich. Sie dürfen das machen, wie es Ihnen passt.
Schauen wir mal, wie es läuft.
Genau, schauen wir mal, wie es läuft. Bleiben wir mal gespannt an dieser Stelle. Ich habe den Ablauf des Streams jetzt folgendermaßen vor Augen. Also wir sind gerade live auf Twitch und ich habe Fragen über die letzten Wochen bezüglich Ihrer Partei oder der Partei Volt zusammengesammelt. Das heißt, das sind Fragen aus der Zuschauerschaft, das sind Fragen von mir, das sind Fragen, die einfach zusammengekommen sind. Ich habe darüber Umfragen gemacht, Leute, die aus der Community das zusammengetragen haben. Und im besten Fall werden Sie die Fragen jetzt beantworten und wir schauen einfach mal, wo wir hinten rauskommen.
Ja, das super ist gerne. Plan.
Kurz zu mir. Ich bin ursprünglich aufgewachsen in Ostdeutschland. Ich komme tatsächlich aus Sachsen. Ja, so dunkel das auch klingen mag. Aber es ist so.
Welchem Teil?
Ich bin in der Nähe von Leipzig geboren. Ja. Und ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration ursprünglich und habe dann in einer Unternehmensberatung viele Jahre lang Softwarepaketierung gemacht und dann auch Softwarepaketierung unterrichtet. Wenn Sie das nicht kennen, das ist sowas wie modulares Zusammenbauen von Softwareprodukten.
Okay, codest du auch? Oder?
Ich habe mich für Systemintegration entschieden und das hat seinen Grund. Anwendungsentwicklung ist das sehr Besonderes, das mache ich nicht.
Okay,
und habe ich auch nicht gemacht.
Ein bisschen Python-Coding kann ich noch und vor allem natürlich jetzt mit so den ganzen KI-Modellen kann man sehr gut, kann ja jetzt jeder coden, das hilft.
Da bin ich komplett raus. Ich bin danach in die Geflüchtetenberatung gegangen für 4 Jahre für ein europäisches Projekt und bin dann Ende 2013 habe ich angefangen mit Twitch und bin jetzt hier seit 11, 12 Jahren hier am Machen und am Tun. Am Anfang ein bisschen Gaming und jetzt sehr viel Gesellschaftspolitik seit 5 Jahren. Politik allgemein, gesellschaftskritische Auseinandersetzungen. Und so bin ich auch irgendwie hier gelandet. Wir hatten schon die Chance, mit Herr Habeck zu sprechen. Wir hatten die Chance, mit Frau Schwertner zu sprechen. Mit Herrn Banaschak gestern zu sprechen. Und heute haben wir die Chance, mit Ihnen zu sprechen. Und da möchte ich direkt einsteigen.
Und Christian Lindner hat noch nicht zugesagt.
Herr Christian Lindner ist, also wir können nicht jede Kleinstpartei unterbringen.
Also bevor wir einsteigen, was glaubst du, wer so reinkommt in den Bundestag?
Wer ich hoffe, der nicht reinkommt in den Bundestag. Und ich hoffe, dass die FDP, um da einfach mal beim zu bleiben, sich die nächsten Jahre nutzen wird, um sich ein bisschen auf ihre Kernthemen zu besinnen und die Chance außerhalb des Bundestags nutzt. Einfach mal so ein bisschen mit reinzugeben. Ich möchte aber eine entscheidende Sache fragen. Was muss man tun, um eine Partei zu gründen? Herr Böselager.
Ja, also vielleicht erstmal, warum macht man es überhaupt? Das ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Ich dachte nie, dass ich irgendwo parteipolitisch aktiv werden würde. Ja? Ich habe irgendwie gedacht, ich lebe halt so mein normales Leben. Aber die Trump-Wahl hat mich ziemlich geschockt. Das war ja 2016 das erste Mal, dass er gewählt wurde. Und das war nur ein paar Monate nach dem Brexit-Referendum. Und für mich war das irgendwie so ein Doppelschock. Ja? Auf der einen Seite, dass irgendwie die Europäische Union nicht einfach immer weiter brav zusammenwächst und irgendwie so happy, clappy ihr Ding macht. sondern dass ich halt tatsächlich auch auseinanderbrechen kann, war für mich erstmal so ein Moment zu checken, krass, es ist nicht so, dass Geschichte einfach immer besser wird, sondern es kann halt auch sein, dass sie sich wieder zurück in die Vergangenheit entwickelt. Und der zweite Punkt dann, diese Trump-Wahl, fand ich krass, dass halt einfach so ein komplett verrückter Mensch, wie wir jetzt auch gerade wiedersehen, tatsächlich der mächtigste Mann der Welt werden kann. Und ich habe da eben wahnsinnig viel drüber diskutiert mit einem Italiener, einem Freund von mir und einer Französin. Und wir haben halt irgendwie gedacht so, was heißt denn das jetzt für uns? Müssen wir eigentlich irgendwas tun oder sollten wir einfach zuschauen, wie das halt passiert, dass irgendwie Rechtspopulismus auch in Europa immer stärker wird? Und haben uns dann überlegt, keine Ahnung, wir wollen lieber was versuchen. Und dann haben wir erst überlegt, ob wir so ein Think Tank bauen und einfach tolle Papiere schreiben oder irgendwie Journalisten werden oder so. Und haben dann gedacht, ja, aber wenn das Problem eigentlich in der Politik liegt, dann sollten wir versuchen, das Problem auch in der Politik anzugehen. Und haben dann uns überlegt, dass wir genau das Gegenteil von denen bauen wollen. Also wenn die halt sagen, wir bauen nationalistische, rechtspopulistische Parteien bauen, dann wollen wir eine faktenbasierte, von Anfang an europäische Partei dagegen setzen, die sozusagen in ganz Europa irgendwie für Zusammenarbeit sorgt. So, das war so die Idee und ich freue mich auch immer noch, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, dass es einfach geiler ist, aktiv zu sein und zu versuchen, Dinge zu verändern. Und man macht sicher nicht immer perfekt und es gibt immer tausend Sachen, die man besser machen könnte und so. Aber grundsätzlich irgendwie diesen Versuch, das zu machen, fand ich cool. Und wie haben wir es gemacht, um deine Frage zu beantworten?
Ja.
Ja, wir haben uns halt so ein Manifesto geschrieben. Dann haben wir irgendwie eine schrottige WordPress-Seite aufgesetzt und angefangen, auf Facebook zu posten, was damals ja noch relativ...
Wann war das?
2016 haben wir angefangen, drüber nachzudenken. Da war die Wahl und Brexit. Und 2017 sind wir live gegangen zu dem Tag, als Theresa May, die damalige Chefin von Großbritannien, den Artikel 50 eingereicht hat. Das war der Moment, wo sie das den Brexit offiziell ausgelöst hat. Das war für uns irgendwie das wichtigste Datum da und das war im März 2017, genau. Und krass. Dann sind immer Leute mehr dazugekommen und dann haben wir halt nach und nach irgendwie angefangen, die Bewegung aufzubauen.
Nicht mal 10 Jahre alt tatsächlich, noch eine sehr junge Bewegung, ja?
Ja, 8 Jahre. Ich sehe sie so ein bisschen wie so ein 8-jähriges Mädchen, was versucht, für ihre Rechte zu kämpfen. Genau. Ist kein Baby mehr, aber es ist auch noch nicht 100% erwachsen.
Das verstehe ich. Das ist der Grund, warum sie es allgemein gegründet hat. Was ist denn jetzt, was will denn Volt? Was ist denn die Volt-Identität?
Also es gibt da verschiedene Sachen. Das eine ist eben das Europäische, also wir nennen es Paneuropäische, dass man sagt, hey, lass uns nicht immer erst aus dem Nationalstaat rausdenken in Europa, sondern lass uns erstmal in Europa ganz allgemein zusammenarbeiten. Also wir haben das Grundsatzprogramm geschrieben mit Bulgaren, mit Leuten aus Portugal und so weiter, um einfach zu sagen so, hey, wir sind eine europäische Bewegung. Und was dahinter steht, ist der Gedanke, dass wir in diesem Europa, was sehr auf den Nationalstaaten aufgebaut ist, immer wieder das Problem haben, dass die Nationalstaaten sich gegenseitig schaden, weil sie denken, sie müssen für ihre Interessen kämpfen. Oder um es anders zu sagen, wir haben in Europa ja nur nationale Parteien, die sozusagen immer nur ihrem nationalen Wahlvolk Rechenschaft schuldig sind. Und wir glauben, dass es halt super wichtig ist, dass es einen europäischen, also dass man europäisch denkt, weil wir dann gemeinsam stärker werden können. Ja, und jetzt gerade, wenn du dir die Situation irgendwie in den USA anschaust oder auch was in Russland mit der Ukraine macht und so, glauben wir, dass es noch wichtiger ist, dass wir uns gemeinsam zusammentun, auch was den Klimaschutz angeht, aber auch wie man mit der Globalisierung umgeht und so. Das sind alles Themen, wo wir sagen, da braucht man eigentlich mittlerweile europäische Antworten für und das ist wichtig. Vielleicht noch ein Fakt dazu. Im Bundestag sind 60% der Gesetze, die durch den Bundestag durchgehen, sind EU-Umsetzungsgesetzgebungen. Ja? Also das heißt, schon jetzt wird ganz, ganz viel auf europäischer Ebene entschieden. Aber auch viele von uns haben irgendwie das Gefühl, sie können es nicht so wirklich beeinflussen. Und wir wünschen uns halt eine europäische Wahl, wo du halt sagen kannst, ich habe jetzt Bock, eine europäische Linke zu wählen, die sich mehr für soziale Standards einsetzt oder eine europäische Liberale, die versucht, die Wirtschaft zu pushen oder einen europäischen Konservativen, die irgendwie keine Ahnung was macht. Also, dass du sozusagen die Wahl hast und die, die dann sozusagen in der Mehrheit europäisch gewählt werden, tatsächlich auch die Regierung stellen und dann auch handlungsfähig sind. Mhm. Weil sonst kommst du zu einer Situation, die ich hatte, als ich zum Beispiel in der Finanzkrise in Griechenland war, wo mich ein Typ gefragt hat, ey Damian, wieso kürzt Merkel meinen Lohn? Ja, wie kann es sein, dass Merkel so viel Macht hat über mich hier in Griechenland darüber, wie Austeritätspolitik funktioniert und so weiter, aber ich kann sie nicht abwählen. Ja, also für uns ist es halt super wichtig, dass wir eine rechenschaftspflichtige europäische Regierung haben, die wir abwählen können oder wiederwählen können. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, diese europäische Identität. Und das ist so der Kern von dem, was wir vorschlagen, wofür wir auch irgendwie Leute begeistern.
Europäische Identität dass eine europäische Identität sehr, sehr wichtig ist. Da bin ich vollkommen d'accord. Aber hier ist ja ein Hindernis, was ja bei Ihnen noch zusätzlich kommt. Sie denken Europa als Land, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also Sie wollen irgendwie in die Richtung, dass man davon weggeht, so wie Sie auch gesagt haben, von deutscher Politik, französischer Politik zu einer einheitlichen europäischen Politik. und dass die nationale Idee dahinter, die, also die Vereinigten Staaten von Europa, könnte man fast sagen, dass die nationale Idee dahinter ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ist das nicht unglaublich überambitioniert und vielleicht auch ein bisschen naiv?
Ich gebe dir jetzt mal eine philosophische Antwort und eine praktische Antwort. Ja? Also die philosophische Antwort ist, wir haben die Nationalstaaten irgendwann mal gegründet, weil wir die blöden Fürstentümer loswerden wollten. Ja? Also die mit ihren Zöllen an jedem Dorf irgendwie versuchen da, keine Ahnung, irgendwie was abzugreifen oder sich die ganze Zeit gegenseitig bekriegen. Und das war eine der geilsten Ideen überhaupt, dass wir diese Fürstentümer losgeworden sind und in den Nationalstaat aufgegangen sind, hat auch zu unglaublichen Lebensverhältnisverbesserungen bei allen Menschen geführt und so, war eine tolle Idee. So, ja, Goethe, großer Vordenker der nationalen Idee, deutsche Sprache, bla bla bla. So, alles eigentlich gut, ja. So, und jetzt sind wir in der Situation, wo die Nationalisten eigentlich die sind, die eben in der Vergangenheit festhängen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Und das bringt mich dann zur praktischen Antwort. Es ist ja, und das habe ich versucht zu sagen, auch schon heute so, dass wir in Europa ganz viele Entscheidungen gemeinsam treffen. Aber im Kern, und das kriege ich hier sozusagen im Europäischen Parlament, in dem ich ja gerade sitze, die ganze Zeit auch mit, ist es so, dass bei den ganz wichtigen Fragen wir einen Entscheidungsprozess haben, wo die 27 Regierungschefs sich zusammen in so einem Schloss einschließen, wieder wie so alte Fürsten, wo dann der böse Orban auf seinem Kastenwagen mit so einem, also von so einem Pferd gezogen, da irgendwie auftaucht sozusagen, oder der Langweiler Scholz, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber also wo sozusagen diese ganzen Leute da irgendwie an, und dann wird die Presse ausgeschlossen, die Öffentlichkeit ausgeschlossen, und die schließen sich für 4 Tage ein und versuchen dann mit 27 eine einstimmige Entscheidung über was zu treffen. Das ist ein scheiß Entscheidungsprozess. Ja. So, selbst wenn wir weniger auf europäischer Ebene entscheiden, als wir es heute tun, ist mir vor allem wichtig, dass wir das Wie ändern. Und das Wie, ganz einfach, sollte das Gleiche sein, wie wir es auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene auch schon machen, nämlich durch eine parlamentarische Demokratie. Wir wählen Parteien, die unsere Interessen vertreten, und diese Parteien stellen eine Regierung, und dann haben wir Macht als Demokratie, als Volk sozusagen darüber, wo es hingeht. Und nicht einfach die ganze Zeit so über so Exekutivüberhang, nennt sich das, also wo sozusagen die Regierungschefinnen und Chefs da versuchen, das auszuklambüsern. So, das ist die Grundidee. Deswegen, du kannst da immer Begriffe draufsetzen, wie die Europäische Republik, Vereinigte Staaten von Europa oder so. Für mich, das ist meine ganz persönliche Meinung, sind diese Begriffe nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir wieder, ja, es schaffen, dass die Menschen irgendwie auf Europa und die europäische Ebene vertrauen, damit das Ding nicht auseinanderfällt. Und dafür müssen wir es halt in die Zukunft weiterbringen und halt demokratisch verändern. Weil die Alternative ist, und das passiert gerade überall, dass das Ding zerfasert, dass wir zurück in die Nationalstaaten fallen, und dann fängt es wieder an, dass wir uns gegenseitig irgendwie die Nationalinteressen vorwerfen und sagen, ja, du hast aber da das gemacht und ich habe das gemacht, und dann wird Europa schwach und dann werden wir auch aus dem, von anderen
Deutschen auseinander. Ich verstehe den Ansatz dahinter, aber jetzt haben wir ja die Bundestagswahl am 23.02. Und dieses Konzept, um das mal weiterzudenken, kommt mir so ein bisschen vor, als müsste man, wenn man das umsetzen wollen würde, müsste man das in allen Nationen Europas umsetzen, um dann die, also das sind ja Eingriffe, die auf einer Ebene stattfinden, um das zu ändern, die ja schon eine große Mehrheit und politischer Macht erfordern. Jetzt weiß ich nicht, wie realistisch es ist, in jedem europäischen Land mit der Partei Volt dann an den Punkt zu kommen, um das voranzutreiben, weil das ja das sind ja nicht nur immer nationale Interessen, sondern europäische Interessen, und das kommt alles zusammen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen eine kritische Frage. Wenn man an diese Sache randenkt und an diese entscheidende Bundestagswahl 2025 jetzt, wie erklären Sie Leuten, die sagen, okay, das ist so eine wichtige Wahl, ich kann nicht für Volt stimmen, auch wenn die bei mir im Wahl-O-Mat oben stehen?
Also die erste Frage ist ja, nur weil es nicht einfach ist, sollte man es lassen. Ja? Und das ist die erste Frage. Also ich habe halt einfach keine Lust zu sehen, wie Europa sich langsam immer weiter auseinander dividiert. Und das, wofür ich kämpfe, ist es eben, eine europäische Bewegung zu bauen, die in allen europäischen Ländern genau das versucht. Und ich brauche keine 51% in jedem Land. Ja? Ich muss nur nervig genug sein mit 5 bis 10, 15%, was weiß ich, sodass die anderen Parteien sagen, ich zocke dem Damian lieber seine Idee und sorge dafür, dass Europa sich weiterentwickelt, als dass sie mir dann noch mehr Stimmen abzocken. Ne? Ja, also die Logik ist, wie, also die AfD ist reingekommen und hat das gesamte politische Spektrum verändert, ja, hat alle rübergezogen. So. Ja. Wir wollen reinkommen und sagen, wir verändern das politische Spektrum, indem wir da sind und laut sind, und je erfolgreicher wir werden, je mehr Sitze wir irgendwo kriegen, desto mehr müssen die anderen sich in diesem Nullsummenspiel Politik zu uns verhalten. So, und wir haben es schon geschafft ins niederländische Parlament, wir haben es geschafft ins zypriotische Parlament. Wir saßen auch schon mal im bulgarischen Parlament, da sind wir wieder rausgefallen. Ja? Aber die Bewegung wächst. Wir sind in 31 Ländern aktiv, wir haben 30.000 Mitglieder, wir haben irgendwie, ich glaube, 22 Parteien registriert mittlerweile. Und ich habe lieber Bock, irgendwie dran zu glauben, dass Veränderung positiv möglich ist, als halt nur mich im Sofa zurückzulehnen und zu denken, ja, es ist zu kompliziert. Also natürlich ist es träumerisch, ja? Ja. Aber ich meine, weißt du, wie mich meine Familie angeschaut hat, als ich gesagt habe, ey, ich gründe eine Partei, die ist europäisch? Ja, natürlich haben die gesagt, also du hast sie vielleicht, also die waren netter, ja, aber wahrscheinlich haben sie gedacht, du hast sie nicht mehr alle, ja. Aber sie wächst, und ich lade einfach jeden, der Bock hat, für so eine positive Idee zu kämpfen und nicht zu sagen, es wird nur alles schlimmer, sondern der Lust hat zu sagen, nee, aber es gibt eine Vision für die Zukunft, halt da einen mitzumachen. Und das mache ich bei jedem Event, wo ich hinlaufe. Sage ich immer so, ihr könnt irgendwie anderer Meinung sein oder so, aber erstens, geht bitte in politische Parteien. Wirklich egal, welche proeuropäische, prodemokratische Partei, bitte geht da rein. Und das meine ich ganz ernst, CDU, FDP, Linke, SPD, Grüne, geht da bitte gerne rein. Ja, das ist das erste Wichtige, weil wir haben ein Riesenproblem, dass die Parteienmitgliedschaften runtergehen und die Leute einfach irgendwie nicht mehr da Bock haben drauf. Können wir auch noch lange drüber reden. Also bin ich sehr emotional zu. Ja. Und das Zweite ist, wenn du Bock hast, dann zu sagen, ich hab Lust, diese europäische Partei mitzubauen, bitte komm dazu, und dann lass uns das halt einfach versuchen. Weil das Schlimmste, was wir haben können, ist eine stille Mitte, die das irgendwie, die sich zurücklehnt und aufgibt. Ja, das ist, glaube ich, das können wir uns einfach nicht leisten.
Das nehme ich so mit. Ich habe, ich knüpfe mal an, weil ich auch gerade schon Wahl-O-Mat gesagt habe. Ich immer, wenn ich jetzt den Wahl-O-Mat mache, also ich mache den Wahl-O-Mat jedes Mal und auch in den lokalen Kommunen irgendwo, wenn Wahl-O-Mat ist, mache ich das. Und wenn die Partei Volt mit abgestimmt werden kann, dann steht Volt bei mir oben. Immer. Immer. Also da kann ich, ja, jetzt, das ist, na, warten Sie noch, aber.
Ja, aber, ist ja okay, ich kann ja kurz mal die Erfolge feiern und dann kann man ja
das ist gut, genau, das ist, und da, jetzt ist die Frage, wenn ich dann schaue, was Volt will, dann kommt ganz oft der Vorwurf, dass sie so eine Art FDP-Light sind, so eine lila FDP, und das schwingt also irgendwie so mit. Was antworten Sie den Leuten, die sagen, ihre liberale Herangehensweise auch an Wirtschaftswachstum und wie man wie man so ein bisschen damit umgeht, das erinnert mich zu sehr an die FDP. Ist Volt eine FDP-Light?
Es ist so geil, weil du kriegst diese Frage gestellt, und dann gibt's andere, die kriegen die Frage gestellt, sind die nicht voll links? Ja, also es gibt sozusagen.
Da habe ich gleich auch noch was dazu, aber beantworten Sie erstmal die.
Genau, also die Wahrheit ist, dass wir ein europäisches Wahlprogramm oder ein Grundsatzprogramm geschrieben haben, nicht in Abgrenzung zu irgendwelchen nationalen Parteien, sondern eben, wie ich gesagt habe, mit Bulgaren und Portugiesen und allen anderen zusammen, und dann gesagt haben, was sind denn die richtigen Lösungen? Und dann haben wir tatsächlich jede politische Frage, die uns eingefallen ist, aufgeschrieben und dann daneben geschrieben, was gibt es denn schon für Lösungen in Europa, in irgendeinem Land, die funktionieren? So, und das ist der Best Practice, also das sozusagen faktenbasiert, was sie gemacht haben. So, was da rausgekommen ist, ist eine Reihe von Themen, die wir abdecken, wo manchmal vielleicht tatsächlich irgendwas von der FDP auch schon abgedeckt wird oder von den Grünen oder von den Linken. So, das ist erstmal grundsätzlich logisch, weil wir einfach für uns die besten Lösungen aufgeschrieben haben. So, das ist die erste Sache. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, die FDP ist eine liberale Partei, weil sie Freiheit in den Kern ihres Wesens stellt. Ja? Du hast zwei Möglichkeiten, Freiheit zu definieren. Das eine ist die Abwesenheit von Zwang. Abwesenheit von Zwang ist ein negativer Freiheitsbegriff, wo du sagst, je weniger Staat, desto besser, weil dann ist die maximale Freiheit erreicht. Und das, was ich viel wichtiger finde, ist die positive Definition von Freiheit. Die Freiheit zu etwas, nicht die Abwesenheit von Zwang, sondern die Freiheit zu etwas. Und damit wir uns unser Potenzial voll entfalten können, gibt es ganz viele Sachen, die wir brauchen. So, und ich habe das mir jetzt nicht selber ausgedacht, da gibt es ganz viele Philosophen zu. Also es fängt an bei Rawls über Nussbaum, als Higher Berlin, gibt's einen geilen Artikel zu positiver, negativer Freiheit, kann ich alles sehr empfehlen. Aber die Grundlage dabei ist zu sagen, so, wir müssen Leuten, die eben die Freiheit sich noch nicht so ganz entfalten kann, weil sie die Means, also die Mittel dazu nicht haben, viel mehr geben als denen, die ganz, ganz viel haben und sozusagen die Freiheit nicht brauchen. Ja, also es geht eher darum, sich entfalten zu können. Und deswegen ist unser Ansatz nicht der FDP-Ansatz, sondern unser Ansatz ist ein ganz anderer, kommt zu ganz anderen Überlegungen und Lösungen. Ja? Und dass sich aber einzelne Maßnahmen überschneiden, ist auf jeden Fall so und hoffentlich auch so.
Also, ja, ich weiß nicht. Also, diese Überschneidung, also für mich jetzt, das ist aber auch wieder etwas, das sehr anekdotisch ist, darum gebe ich das einfach wieder, ist die FDP gerade in der aktuellen Situation, in einer Phase, in der sie verzweifelt darum kämpft, irgendetwas zu sagen, das dafür sorgt, dass sie über die 5%-Hürde kommen wird.
Das ist korrekt.
Das ist, alles wird getan. Und jetzt weiß ich nicht wirklich, was an positiven Energien aus der FDP herausgeholt werden kann. Weil wenn Sie beispielsweise sagen, wir sind auch für Wirtschaftswachstum, und so habe ich das ja auch gelesen, auch in Teilen der, nicht nur des Wahlprogramms, sondern es deutet sich schon an, ja, wir wollen Wirtschaftswachstum, aber klimaneutral, ist das wieder nicht ein Widerspruch? Sie sagen nämlich auch, Sie sind für faktenorientierte wissenschaftliche Basisarbeit. Aber die Wissenschaft hat auch Zweifel an der Möglichkeit eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Dennoch halten Sie daran fest, dass dieses Narrativ funktioniert. Ne? Das habe ich jetzt im Parteiprogramm gesehen. Aber mit welcher Begründung denn? Wenn die Wissenschaft sagt, und Sie sagen, Sie hören auf die Wissenschaft, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, nicht so, sehe ich jetzt nicht so. Aber ist das nicht ein Widerspruch für Sie?
Also erstmal zur FDP. Die FDP hat auch Flügel. Ja? Die FDP hat einen sozialliberalen Flügel und die hat einen wertkonservativen, sagen wir mal, fast neoliberalen oder neoliberalen Flügel. So. Und ich glaube, was sich jetzt zeigen wird, im Moment ist es ganz klar die Strategie der FDP, eher sozusagen in diese zweite Flügelrichtung zu gehen, eher wertkonservativ. Ich meine, deswegen diese Abstimmung mit der CDU, CSU über Migration, ja, was für mich ein absolutes No-Go war, was auch strategisch interessant ist, weil damit ist noch unklarer, warum man nicht CDU, sondern FDP wählen sollte. Aber also wenn sie sich da wenigstens entschieden hätten, dann hätten sie irgendwie eine strategische Abgrenzung gehabt. Aber gut. Und ich glaube, was interessant sein wird, ist, was die FDP auch nach der Wahl machen wird, egal ob sie jetzt die 5,1% kriegt oder die 4,9, welcher Flügel wird sozusagen die FDP da weiter nach vorne treiben. So, unsere Situation angeht, faktenbasiert ist richtig. Ja, ich glaube, was klar ist, wir sind keine Revolutionäre, sondern wir sind Reformer. Ja, also es gibt den Ansatz, wo du sagst, ich gehe absolut gegen das System, oder es gibt den Ansatz zu sagen, so, ich will das System maximal positiv reformieren. Und unser Ansatz ist eindeutig der maximalen positiven Reformierung. So, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der derzeitigen Situation irgendwie eine Diskussion über Post-Growth uns nicht wirklich hilft, ja, weil du hast ein Europa und ein Deutschland, was im Moment nicht besonders wettbewerbsfähig ist international. Wir haben da auch Zahlen zu, wo kommen die guten, innovationsfreudigen Firmen derzeit her. Also ganz dumme Zahl, aber in den letzten, ich glaube, was war das? 50 Jahren hat die USA 200 Firmen, die börsennotiert sind, über 10 Milliarden wert geschaffen. Europa 14 und Deutschland 2. Ja, das sind BioNTech und das zweite ist SAP. So, und diese Firmen sind nicht irgendwelche Firmen, sondern das sind Firmen wie Apple, wie Nvidia, wie Google, Amazon, die alle in den USA sitzen und die komplett unsere Welt derzeit bestimmen. So, und die auch in der Zukunft dafür sorgen werden, dass die Jobs eher in Amerika sitzen werden als in Deutschland. Und wir sitzen in Deutschland auf einer alten Industrie, auch einer sehr CO2-lastigen Industrie, die basiert auf Stahlproduktion, Autobau, Maschinenbau und so weiter. Und mit dieser Industrie eine Transformation zu schaffen, die tatsächlich grüne Jobs auch anbietet, ist nicht besonders leicht. Und deswegen ist unser Fokus tatsächlich zu sagen, so, wie können wir, und das wirst du in jedem meiner Beiträge im Europäischen Parlament wiederfinden, wie können wir wegkommen von großen alten Industrieschiffen in Deutschland und Europa, die eben wahnsinnig viel CO2 verbrauchen und wo die Quality of Jobs, also wo die Qualität der Jobs nicht besonders hoch ist, zu einer Zukunftsindustrie, die klimaneutraler ist. Und da geht es nicht nur um die Frage, also wir können noch gleich über die negativen sozusagen Regulierungsmaßnahmen reden, aber da geht es erstmal um das Bild zu schaffen. Da geht es um die Frage, wie können wir das gesamte Innovationspotenzial, was in unseren Köpfen steht, ja, also wie können wir diese ganzen schlauen Gedanken, die wir jetzt an den Unis haben, die eben klimaneutrale Industrie, also Green Tech und so weiter darstellen, wie können wir die so aufbauen, dass sie funktionieren. Ja, deswegen haben wir eine Industriepolitik, die viel weniger auf die Großindustrie ausgerichtet ist und viel mehr auf Innovation und gerade auch Innovation im Green-Tech-Bereich. So, und du kannst jetzt sagen, ja, aber jede Art von Wachstum ist erstmal falsch. So, das ist mir zu abstrakt. Für mich ist gerade relevant, wie kriege ich es hin, dass die Jobs, die gerade in braunen Jobs sind, dass ich die auf
Ist alles noch da.
Okay. Wie kriegen wir die also sozusagen in grüne Jobs rübergebracht? Ja, das ist für mich die eigentlich relevante Frage und das ist das, wo wir vielleicht auch ein bisschen pragmatischer denken, als jetzt die ganze Zeit eine Grundsatzdiskussion darüber zu führen, ob Kapitalismus an sich
böse ist oder ob
Sozialismus.
Die Frage müssen Sie ja beantworten. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich. Wir haben übrigens ein bisschen Audio-Probleme gerade auf, bei es hier ein bisschen knacken oder so. Ich werde jetzt nochmal, vielleicht können Sie nochmal rein und raus aus dem Call obwohl gerade ist es gut. Es ist ja nicht die Frage, dass man das machen muss, aber Sie müssen ja die Antwort auf die Frage geben, wie Sie es machen. Also, dass Sie sich die Frage stellen, ist ja eine schöne Sache. Aber dass Sie die Antwort noch nicht haben, darum geht's ja. Sie sollen ja die Antworten bringen. Ich verstehe, dass Sie sagen, wir müssen das irgendwie transformieren, aber ist es dann nicht irgendwie relevant, dass Sie sagen, wie Sie es transformieren wollen, wie Sie beantworten ja die Frage irgendwie nicht, wenn Sie stellen sich ja selber eine Aufgabe, die Sie irgendwie lösen müssen. Aber wäre es da nicht hilfreich, einen Lösungsansatz zu haben, um den direkt zu präsentieren?
Also ich habe erstmal gesagt, was ist das Ziel? So, geht es darum, jetzt gerade darüber zu reden, ob sozusagen Wachstum an sich böse ist oder geht es darum zu differenzieren, welche Art von Zukunftsindustrie wir wollen? Ja? Und ich glaube, da geht es einfach, also das sind einfach unterschiedliche Ansätze. Also man kann entweder sagen, ich möchte die Stahlindustrie in Europa oder in Deutschland erhalten, weil mir das wahnsinnig wichtig ist, oder man kann sagen, ich möchte eben eine andere Art der Industrie hier schaffen. So, und das ist einfach die Unterscheidung, die mir wichtig ist, die ich einmal gemacht haben wollte. So, was machen wir für sozusagen Innovationsförderung? Da haben wir eine ganze Reihe an Maßnahmen. Ich kann einmal durchlaufen. Also für mich, ich habe ja sozusagen selber gegründet, halt eine politische Bewegung, aber in der Gründung sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die für Gründungen insgesamt wichtig sind. Erstens, du brauchst eine geile Idee. Zweitens, du brauchst Knete, also Wagniskapital, um das irgendwie hinzukriegen. Das dritte ist, du brauchst gute Leute. Kann man übrigens viel über Arbeitsmigration reden, sollten wir auch. Das vierte ist, du brauchst irgendwie Compliance mit der derzeitigen Regulierung. Und das fünfte ist eine Infrastruktur, die gut funktioniert, Züge, also kann man auch viel drüber reden. Und das sechste ist ein fairer Wettbewerb, das ist eher so eine europäische Frage, wie kriegst du es hin, dass wenn du eben aus China oder aus anderen Bereichen billige Produkte kriegst, die vielleicht eben nicht mit unseren Standards produziert sind, wie du damit umgehst. So, ich kann dir jetzt für diese sechs Bereiche Maßnahmen sagen, lass mich mal vielleicht einen zu den Talenten sagen. Ne? Also die Frage ist, also es war der dritte, so, du brauchst gute Leute. Ja? Was kann man machen? Das eine ist, du kannst versuchen, die Arbeitskraft, die wir in Deutschland schon haben, wieder zu aktivieren. Ja, da geht es um Ehegattensplitting abschaffen und eher in die Familienförderung zu gehen. Gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Asylsuchende ab Tag 1 arbeiten zu lassen und so weiter. Kann man über verschiedene Sachen nachdenken. Das zweite ist, eine Binnenmigration in Europa richtig hinzukriegen. Ist immer noch so, dass du deine sozialen Ansprüche, guck mal, werde ich Also der Stream mag meine Vorschläge, das ist ja schon mal eine gute Sache.
Oh Gott, warum kommen denn jetzt hier Luftballons?
Ich versuch's
doch mal.
Schau mal, Alter, geile Sache. Was ihr hier an digitalem Shit abschattet, siehst du, schau mal an. Jetzt will ich noch ganz viele Zeichen ausprobieren, aber ich lasse es jetzt lieber.
Ja.
Also das zweite mit dieser Binnenmigration, ja. Du kannst immer noch nicht deine sozialen Ansprüche von einem ins andere Mitgliedsland in Europa einfach mitnehmen. Das ist einfach dumm. So. Mhm. Und das, was noch dümmer ist, wenn du hier aus Berlin, ich bin nicht in Berlin, wenn du hier aus Straßburg jemanden anstellen möchtest in Palermo, ja, dann machen das ganz viele Firmen, indem sie eine amerikanische Firma zwischenschalten, remote.com, weil sie sonst einen Steuersitz in Italien kriegen und super anstrengend und so weiter. Das heißt, statt dass wir einfach Leute einstellen in Palermo, die nicht umziehen müssen, müssen die dann nach Deutschland kommen, um dann irgendwie da arbeiten zu können. So, das ist eine Sache, wo ich sagen würde, da muss man auch dran gehen, einfach um den europäischen Arbeitsmarkt zusammenzubringen. Und das Letzte, und das ist mir ein extrem wichtiger Punkt, ist Arbeitsmigration. Du kannst in einer alternden Gesellschaft, wie wir das sind, nicht ernsthaft meinen, dass wir in irgendeiner Weise unseren Lebensstandard halten können, wenn wir nicht eine sinnvolle Art von Arbeitsmigration aufbauen. Und deswegen ist diese ganze Debatte, die derzeit geführt wird im Bundestag und sowieso in der Gesellschaft, so vergiftet und schlimm für Arbeitsmigration. Also es ist, wenn du nicht eh schon glaubst, dass es total ja, in Teilen rassistisch und fremdenfeindlich auf jeden Fall ist, dann ist es auch noch ökonomisch wahnsinnig dumm für diese Transformation, die wir brauchen, um dann eben dahin zu kommen, was wir eigentlich machen wollen. So, also deswegen, genau, sind das halt so Vorschläge, die mir super wichtig sind. Ich, ja, also über Arbeitsmigration, weißt du, vielleicht noch einen Satz zu dem, was da passiert ist im Bundestag. Man kann über die ganzen Maßnahmen viele schlimme Sachen sagen. Aber eine Sache, die total unterbelichtet oder unterbeleuchtet und auch unterbelichtet ist, ist diese Frage von der doppelten Staatsbürgerschaft und den Straftaten, die dafür sorgen können, dass du deine doppelte Staatsbürgerschaft verlieren kannst. So, ich wohne mit einer doppelten Staatsbürgerin zusammen, die ist seit 3 Monaten Deutsche. So, ich kriege das natürlich irgendwie total live mit, was das auch emotional mit dir macht. Und was sie gesagt hat und was ich auch total richtig finde, ist, du schaffst eigentlich eine Zweiklassen-Staatsbürgerschaft. Ja? Du schaffst die echte Staatsbürgerschaft der echten Deutschen, ja, und der Bio-Deutschen. Und dann schaffst du die Staatsbürgerschaft, die eben neue Deutsche bekommen haben, mit weniger Rechten, wie so ein kleines Sternchen in deinem Ausweis. Wenn du eine Straftat machst, dann wird dir deine Staatsbürgerschaft entzogen und du wirst abgeschoben. Und wenn der Bio-Deutsche eine Straftat macht, dann kommt er ins Gefängnis. Ja? Was für ein absoluter Wahnsinn, wenn du eigentlich möchtest, dass Leute Lust haben, sich in Deutschland wohlzufühlen, sich zu integrieren, auf dieser Reise irgendwie mit dabei zu sein. Wenn du das Endziel sagst, du bleibst eine Bürgerin zweiter Klasse. Mhm. Das ist so unfassbar schädlich, nicht nur für die paar, die eine Straftat machen würden, sondern es ist schädlich für alle, die sich auf dieser Integrationsreise befinden. Und es ist wirklich etwas, das mich massiv ankotzt. Aber gut.
Das ist etwas, das hätte ich, darum war, also das war ein Ansatz, den ich Frau Kohestanian mitgegeben hätte, die jetzt leider keine Zeit hat, weil sie ja auch als doppelte Staatsbürgerin, ich glaube, sie hat die deutsche und die iranische Staatsbürgerschaft, sie da auch direkt betroffen ist. Und sie kann die auch nicht einfach ablegen. Ich habe mir jetzt, das ist vielleicht, also da möchte ich einfach mal ihren Input zu hören. Ich habe mir das Jung und Naiv-Interview von Frau Kohestanian angeguckt mit Thilo Jung. Haben Sie das auch gesehen?
Ja, das habe ich auch total nicht ganz gesehen, ehrlich gesagt. Nur ganz Parteien. Ja.
Okay, erstmal vorab, wie fanden Sie es?
Also ich habe das Gefühl, dass Thilo Jung ein harter Interviewpartner ist. Er hat mich ja vor 6 Jahren auch interviewt, also kurz vor der Europawahl, da war ich sozusagen komplett neu mit Politik. Er hatte also wirklich wenig sozusagen jetzt Erfahrung in dem Bereich. Und er ist einfach schon sehr harter Interviewpartner, der auch, glaube ich, eben oft versucht, die Zahlen hinter den Vorschlägen direkt rauszufinden. Ne? Und bei uns ist es halt schon so, weißt du, wenn du in einem knappen Monat ein bisschen weniger ein Wahlprogramm schreibst, da sind da schon sehr viele Absichtserklärungen mit drin, wo du sagst, so, ich will gerne X entlasten und Y ein bisschen besser regulieren und so weiter. Und ich glaube, er hätte halt sehr gerne immer gesagt, okay, so welcher Steuersatz genau? So was mein, also, und bei dieser Art der Fragestellung ist es natürlich dann oft schwierig, genau die präzise Antwort zu geben, die er immer, glaube ich, dann hören wollte.
Ja.
Also das war so ein bisschen mein Eindruck von dem Gespräch. Ja.
Okay, wenn ich jetzt die ganz wilde Behauptung aufstelle, weil ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich mit dem Interview dann heute umgehe mit Frau Kohestanian, weil sie meines Erachtens keine gute Figur abgegeben hat bei Jung und Naiv. Und auch nicht, weil Thilo Jung ein besonders harter Interviewer ist. Denn das Harte an Thilo Jungs Fragen ist einfach nur die Regel, dass der auch mal immer wieder sagt, warum. Warum, wieso.
Ja.
Und wenn man auf einfache Warums und Wieso's nicht konkrete Antworten geben kann, dann ist das schon, da muss man schon die Augenbrauen hochziehen und sich fragen, was los ist. Eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, und da möchte ich einfach mal fragen, wie das, und das möchte ich auch nicht Frau Kohestanian gegenüber irgendwie negativ auslegen, aber es gab eine Frage, wo in den Raum gestellt wurde, warum wissen Sie das nicht, was im Wahlprogramm steht? Und sie meinte, sie hat das nicht gelesen. Und jetzt ist die Frage, wenn Ihre Spitzenkandidatin das Wahlprogramm nicht liest, wie können Sie von den Leuten erwarten, dass sie es lesen?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es so, weißt du, in der größeren Partei hast du verschiedene politische Sprecher, rentenpolitischer Sprecher, du hast einen, keine Ahnung, wirtschaftspolitischen Sprecher, du hast so. Auch ich kenne mich jetzt zum Beispiel in europäischer Wirtschaftspolitik oder in der Frage von Migration, Asyl wahnsinnig gut aus, weil ich da einmal die letzten 5 Jahre intensiv an europäischen Gesetzen mitverhandelt habe. So, wenn du mich jetzt über die absoluten Details von anderen Fachgebieten fragst, die werde ich jetzt nicht sagen, damit du das nicht fragst, so, aber das sind natürlich so Sachen, wo man sich briefen lässt und wo man intensiv irgendwie das eigene Wahlprogramm studiert, aber wo ich auch sagen muss, es hat schon einen Grund, warum es eine Spezialisierung auch in den verschiedenen Parteien gibt. So, und ich verstehe die alte, also so die Kritik zu sagen, so gerade als Spitzenkandidatin sollte man halt sozusagen jeden Bereich zumindest die wichtigsten Fakten am Start haben. So, und es ist auch berechtigt, aber ich wollte nur mal sagen, also es gibt wahrscheinlich Bereiche, in denen jeder Politiker, jede Politikerin sich besser auskennt. So.
Das bestreite ich auch gar nicht. Ich glaube, Frau Kohestanian hatte einige Kompetenzen. Es geht einfach explizit um den Fall, warum das, also warum überhaupt gesagt wird, dass man das eigene Programm nicht kennt und wie es dann sein. Also das ist ja auch so eine, das ist gerade bei einer kleinen Partei voll wichtig, finde ich. Ich meine, natürlich ist es auch wegen ehrenamtlich, amtlichen Tätigkeiten und so weiter immer ein bisschen, ne, wie viel Zeit kann man aufwenden. Aber das ist schon für mich eine ziemlich wichtige Sache und ich glaube nicht, dass man damit, dass das eine so überzeugende Argumentation ist. Ne?
Haben Nö, also was mir glaube ich wichtig wäre, weißt du, ja. Ich habe jetzt hier vor mir natürlich auch irgendwie das Wahlprogramm liegen. So, es sind 164 Seiten es ist so, dass man natürlich versucht sozusagen auch in den verschiedenen Panels, in denen man ist, irgendwie nach und nach sozusagen das wirklich im Detail zu durchdringen. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich eine Kultur, wo man sagt, warte mal eine Sekunde, ich schaue mir nochmal ganz genau an, was drinsteht und dann erkläre ich dir nochmal ganz genau, was ich damit meine. Ja? Ja. Also das sollte nicht bei jedem Fall, jedem Punkt der Fall sein, sondern man sollte schon irgendwie so die Hauptpunkte irgendwie gerade an den Themen, für die man am meisten steht, irgendwie auch kennen. Aber ich finde, das sollte auch eine Kultur sein, wo wir vielleicht hinkommen könnten. Ja? Das wäre mir, glaube ich, schon auch wichtig.
Okay, also ich verstehe das. Es ist einfach nur, mir nur, ich will nicht sagen unangenehm aufgestoßen, aber es ist in Erinnerung geblieben.
Und ich glaube, es ist klar, dass da einige vielleicht eben sich irgendwie was anderes erwartet hätten. So, aber gut, wir werden unsere Manöverkritik intern dann irgendwie auch nochmal durchlaufen und überlegen, so was hat echt dieser kurze Wahlkampf für uns bedeutet. Ich bin super happy, dass wir es geschafft haben, wieder richtig viele Plakate mit unseren Freiwilligen aufzuhängen. Ich bin auch mit dem Plakat eigentlich ganz happy. Es ist ein bisschen, also weißt du, holen wir uns die Zukunft zurück, das ist so eine Aufforderung an uns, alle mitmachen und irgendwie was mit Zukunft, was Positives, aber es ist nicht auf dem Niveau, wo irgendwie die Europawahl war, wo wir einfach mehr Zeit hatten. Ja, wir haben ja mit ganz klarem Grund unsere Europawahlkandidierenden fast ein Jahr vor der Europawahl gewählt. Ja, wir haben die gewählt im September schon, früher als alle anderen Parteien, haben ein intensives Schulungsprogramm gemacht, wo wir gesagt haben, was sind die Themen, wofür wollen wir stehen. Dann haben wir intensiv uns über das Wording der verschiedenen Plakate auseinandergesetzt und hatten dann halt einen supergeilen, mit extrem kleinem Team. Man muss sich mal vorstellen, es sind irgendwie, was weiß ich, im Kern fünf Kernleute im Wahlkampfteam, die das irgendwie dann gemeinsam machen. So. Und da hatten wir uns irgendwie, glaube ich, hatten wir einfach die Zeit, das gut vorzubereiten. So. Und bei diesem extrem kurzen Wahlkampf hatten wir, glaube ich, eine Woche, um uns die Slogans für die Plakate auszusuchen, weil die Druckereien gesagt haben, hey, wir kriegen so viele Anfragen von den größeren Parteien rein, die zahlen mehr. Also entweder ihr macht jetzt sehr früh eure Plakate und dann können wir euch noch reinschieben oder halt nicht. Also das sind einfach so Situationen. Dann mussten wir Unterschriften sammeln. Ja? Also die größeren Parteien, die schon im Landtag oder im Bundestag vertreten sind, müssen keine Unterschriften sammeln. Wir haben über 40.000 Unterschriften gesammelt in ganz Deutschland und auf der Straße. So, und davon gehen irgendwie dann nochmal ein Fünftel oder so, stellt sich als ungültig heraus. Also musst du noch mehr sammeln und so weiter. Also ich sage, ich will einen Punkt noch. Ich bin total dankbar und froh, wo Volt jetzt nach 8 Jahren, das hat sie ja vorhin gesagt, steht. Ja, dass wir überhaupt eine realistische Chance hatten oder haben, in den Bundestag einzuziehen, ist für mich total geil, weil es eben tatsächlich eben zeigt, dass diese Selbstwirksamkeit, wenn wir uns alle gemeinsam hinsetzen und irgendwas bauen, ja, dass es positiv überhaupt möglich ist, ist total cool. Und es gibt immer Dinge zu verbessern. Ich habe natürlich auch irgendwie ganz viele Gedanken dazu, was man alles besser machen könnte. Und da werden wir uns auch direkt am Tag nach der Wahl hinsetzen, um unserem Anspruch da auch gerecht zu werden. Sowohl in den Slogans, die wir irgendwie raushauen wollen, als auch irgendwie in der Zeit, in der wir auf halt irgendwie die intensive Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen setzen. Ich würde auch sagen, was ich geil fände, wäre, dass wir tatsächlich eine finanzielle Bewertung aller unserer Vorschläge im Wahlprogramm nochmal bräuchten. Das hatten wir bei der letzten Wahl gemacht, aber bei dieser war die Zeit einfach zu kurz. So. Und das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja, ich hoffe, dass wir dann halt beim nächsten Mal, oder ich weiß, dass wir beim nächsten Mal mit noch besserer Vorbereitung da dann stehen
werden. Ich verstehe den Ansatz und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man machen kann und das sollte man nach vorne setzen. Also ich finde es sehr, sehr mutig, dass man sich unter nicht nur im Zusammenhang einer Kleinstpartei dann so positioniert, wie man sich da positioniert zum jetzigen Zeitpunkt, sondern ich finde es auch gut, wenn man dann auf wenn man dann in Interviews reingeht, so wie Sie das tun, Frau Kohestanian das tut, das ist super, super gut. Ich glaube, dann würde
ich nehme grundsätzlich jede Anfrage an. So, ja? Also ich finde es, ich finde es wichtig, weißt du. Ja. Nee, es ist, ich habe mit einem Immobilien-Podcast geredet letzte Woche. So, also ich rede mit.
Ja, allen, das wird sicherlich das FDP-Argument nicht schwächen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, aber jetzt sagst du, oh, es wird FDP-Argument. Nein, ja. Ich wähle es nicht aus. Ich gehe genauso zu dir, wie ich halt zum Immobilien-Podcast gehe. Okay. Also ich finde, meine Aufgabe als Politiker jetzt oder jemand, der diese Bewegung aufbauen möchte, ist es einfach für unsere Ideen zu werben. Und wir werden sicher nicht übereinkommen auf alle Themen. Aber für mich ist es wichtig, dass wir, und das ist jetzt ein bisschen theatralisch, ja, aber dass wir mehr miteinander reden und dass wir eigentlich auch versuchen, unsere Gemeinsamkeiten zu finden und dass wir versuchen dann zu sagen, so, okay, man kann auch zu einer unterschiedlichen Bewertung kommen. Ja, also ich finde, wenn du ein Verständnis dafür entwickelst, dass es gute Menschen gibt, die CDU da sind, gute Menschen gibt, die FDP da sind, gute Menschen gibt, die Linke sind und sagst, wir haben alle eine unterschiedliche Bewertung von gewissen Grundrechten. Also das ist immer ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel ist Überwachung auf der Straße mit Videokameras. Bin ich voll dagegen. Ja? Aber was Leute, die dafür sind, sagen ist, sie wollen Sicherheit über Privatsphäre setzen. Ja? Also du hast sozusagen eine Grundbewertung der Sicherheit, also des Sicherheitsprinzips über die Grundbewertung oder des Grundrechts auf Privatsphäre. Und genau so müsste es eigentlich sein. Wir müssten die gleiche Faktenlage kriegen und dann sagen, ich persönlich finde aber A wichtiger als B oder B wichtiger als A. Und dann haben wir auch ein Verständnis dafür, dass Leute unterschiedliche politische Positionen halten können und das in Ordnung ist, dass wir das aushalten müssen. So, deswegen rede ich super gerne mit dir und deswegen rede ich super gerne mit den Immobilienmaklern. So, I don't give a shit. So,
Ich möchte mal an eine Sache anknüpfen, um hier ein bisschen auch die Geschwindigkeit rauszunehmen, weil wir uns sonst immer so überschlagen. Ich habe initial eine Frage gestellt, nämlich was ist die Volt-Identität? Ja, Sie erinnern sich vielleicht. Was ist Ihre Identität? Denn für mich ist das eine sehr entscheidende Frage, weil Sie arbeiten ja europaübergreifend in vielen Nationen. Und das ist eine Besonderheit und das macht Sie auch so sympathisch als Partei, weil ich glaube, Europa als Land zu sehen, ist eine gute Idee. Besonders, weil die Positionierung von Deutschland in Europa, im Binnenmarkt, wirtschaftlich, wenn wir bei Wirtschaft sind, eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wo ich das Problem sehe, ist, dass Sie aufgrund der Tatsache, dass Sie sich überall bedienen, ne, Sie sagen gute Takes von der FDP, vielleicht überschneidet sich das was, gute Takes von den Grünen, von den Linken. Fehlt Ihnen so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, neben der Tatsache, dass Sie Europa als Land sehen, eine eigene Identität, weil Sie sich eben überall bedienen. Auf was fallen Sie zurück? Auf was fällt Volt zurück, wenn es um die Frage wenn es um eine Identitätsfrage und eine Ausrichtungsfrage sind? Wenn die Linken zu der Frage der Waffenlieferung nach der Ukraine befragt werden, haben die eine klare Ausrichtung, mit denen man übereinstimmt oder nicht? Ihre Ausrichtung ist immer, was sagt die Logik? Was sagt die halbe Technokratie? Ja, also was würde die Logik sagen? Als würde ich Data fragen. Aber das ist ja keine Sache, auf die ich mich unter Umständen parteipolitisch verlassen kann. Und das ist jetzt wirklich eine Frage. Fehlt Volt in der Zeit, in der es sich ausgerichtet hat, jetzt tatsächlich noch die politische Identität, die eindeutige politische Identität, weil sie sich überall bedienen?
Also wir fallen zurück auf das europäische Grundsatzprogramm. Ja, das hat 350 Seiten, ist unlesbar, aber es hat zu jedem Thema eine Positionierung. Und für mich ist das schon eine krasse Erfahrung gewesen, das zu schreiben. Und das beantwortet tatsächlich die Frage, weil ich Leute hatte, die immer sich so Label aufgedrückt haben. Ja, ich bin liberal, ich bin links und so weiter. Die haben irgendwie das Gefühl, sie wissen, wo sie sind. Aber die haben natürlich auch alle nicht im Detail über jedes Thema nachgedacht, sondern sie haben so ein Grundgefühl dazu, wo sie stehen. Mhm. Und für mich hat es eine total befreiende Wirkung gehabt, die alle in einen Raum zu bringen und zu sagen, okay, Erbschaftssteuer. Was ist denn liberal oder links bei Erbschaftssteuer? Ja, da gibt's Liberale, die sagen, Erbschaftssteuer ist super geil, weil es kommt ja auf die eigene Leistung im eigenen Leben an. Da gibt's Liberale, die sagen, Erbschaftssteuer ist ein Eingriff in die, sozusagen, das Eigentum der Menschen. Die Leute, die sich das erarbeitet haben, die sollten es auch an ihre Kinder weitergeben können, so. Was hilft mir jetzt das Wort liberal? Oder bei Linken ist es genauso. Ich hatte Situationen genau bei dem Thema Erbschaftssteuer, wo Linke gegen Einkommensteuer, also selbstdeklarierte Linke gegen Erbschaftssteuer argumentiert haben und selbstdeklarierte Liberale dafür. Und deswegen bin ich so, ich weiß, es ist schwieriger. So, es ist schwieriger, sich über jedes Thema Gedanken zu machen. Und natürlich wirst du, wenn du ChatGPT fragst und unser Wahlprogramm da reinschmeißt, dann wird es dir vielleicht irgendwie versuchen, daraus Grundwerte rauszuziehen. So, ich würde lieber tatsächlich über die einzelnen Themen reden und irgendwie zu versuchen zu sagen, hey, lass uns irgendwie ja versuchen, das Beste zusammenzubringen. Also wer heute sagt, ich greife die Klimaziele an, ja, ist meiner Meinung nach nicht liberal oder links, sondern hat einfach nicht verstanden, dass wir an die planetarischen Grenzen in irgendeiner Weise kommen.
So, wer heute, ja.
Aber wer dann gleichzeitig sagt, der CEO ist böse, das finde ich langweilig.
Es geht ja nicht darum, dass das langweilig ist. Ich will nochmal auf die Ursprungsfrage zurückgehen. Es geht darum, dass diese Kompromisse, von denen Sie sprechen, die passieren ja in der Politik auf Basis von Koalitionen. Dass Sie alles miteinander vereinen, ist ja eine lobenswerte Bestrebung, weil Sie sagen, ich nehme das Beste von allem. Ne? Sie sind ein All-You-Can-Eat-Buffet der politischen Landschaft. Sie sagen, die haben gute Ideen, die haben gute Ideen, die haben gute Ideen.
Gut. Aber sind wir das nicht alle? Also ich meine, also
nee, das sind wir nicht alle.
Als Wählerin, ja, wenn ich jetzt nicht Volt gegründet hätte, so, ja, wenn ich eine Partei wählen wollen würde, dann wäre es eine, die sagt, mir ist Europa krass wichtig.
Ja.
Ich will die Klimaziele nicht angreifen, sondern ich will Klimaneutralität. Ich habe keinen Bock auf sozusagen die Diskussion, ob Kapitalismus oder Sozialismus die richtige ist, sondern ich will einfach, dass unsere Wirtschaft funktioniert, dass sie Jobs mit Qualität schafft für Leute und dass man sich Vermögen aufbauen kann über sein Einkommen. Und ich will, dass niemand in der Gesellschaft zurückgelassen wird und dass jeder eine Chance hat. Das hat was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. So, das ist das, wofür Volt steht. So, jetzt kannst du sagen, ja, aber warum seid ihr nicht ganz klar links oder ganz klar liberal? So, ja, weil das halt so für mich Sinn ergibt. Und ich, also man kann überlegen, ob, also die Begriffe, die du schaffst, die du benutzt, die politischen Begriffe wie links oder liberal, die sind für uns konnotiert mit den Parteien, die derzeit diese Begriffe vertreten. Und wenn ich nach Bulgarien schaue, dann bedeutet progressiv und links Teil der ehemaligen Schreckensherrschaft zu sein. Also allein schon deswegen, weil wir eine europäische Partei sind, sollten wir mit diesen Begriffen extrem vorsichtig sein, weil sie in jedem Land was anderes bedeuten. Und ja, tatsächlich irgendwie so, also es ist nerviger, sich mit jedem Thema auseinanderzusetzen. Und es bedeutet auch vielleicht ein bisschen mehr interne Debatten zu einzelnen Themen. So. Und es wird auch sicher irgendwo immer eine Bewegung geben, auch in unserer demokratischen Partei, weil es halt kein sozusagen autokratisches Regime ist, wo einer sich entscheiden kann, wie die Zukunft aussieht. Aber ich bin trotzdem lieber in diesem Dreieck, was unser Programm auch die letzten Jahre bei der Europawahl 2019, bei der Europawahl jetzt 2024 und bei der Bundestagswahl mit sich bringt, nämlich Reform des Betriebssystems. Also bei Europawahl.
Ja, sehr gut.
Also EU, also ich mache es mal hier oben, ja, EU-Reform sozusagen, ja. Und jetzt auf der Bundesebene ist es sozusagen die Frage von, wie kriegen wir die Verwaltung digitalisiert, wie kriegen wir den Föderalismus neu umgeschrieben, dass er in unsere heutige Zeit passt, was Bildung und was Digitalisierung angeht. Das zweite Thema ist diese ganze Frage klimaneutrale, innovationsfreundliche Wirtschaft. Und das dritte Thema ist gerechtere Gesellschaft. So, für mich sind wir diese drei Themen. So, und du kannst versuchen, uns auf eins zu reduzieren, ja, aber ich habe einfach Kenntnis, also das ist das, wofür ich stehe. Und wenn andere Leute sagen, sie wollen eine klare Zuschreibung links oder sie wollen eine klare Zuschreibung liberal, dann können die ja die wählen. Aber das wir ist, können ja uns im demokratischen Spektrum mit unserem Angebot anbieten. Und ich hoffe, dass es eigentlich, oder ich weiß, dass es genug Leute gibt, die sich genau danach sehnen und nicht dieser einfachen, ich schaue immer nur auf die Welt durch die Wirtschaftsbrille oder ja, ich schaue immer nur auf die Welt mit durch die soziale Brille. Das ist einfach langweilig.
Also ich finde die Antwort, die Sie gerade gegeben haben, ist eine fantastische Antwort tatsächlich. Ist eine der besten Antworten, die Sie mir heute schon gegeben haben, um sie mal zu klassifizieren. Ja, also es ist eine sehr gute Antwort. Tatsächlich ist das Problem, dass Wählerinnen und Wähler, und da zähle ich mich einfach selber auch dazu anekdotisch, gerne so einfache Einstrukturierungsgebiete haben, wie es geht. Ich hätte gerne eine Struktur, bei der ich ein bisschen weiß, wo ich bin. Ja, und Ihre Struktur, die Sie jetzt erstmal ablehnen, ist die links, Mitte, rechts. Irgendwo links, Mitte, oben oder so.
Geschlossene Gesellschaft, ja, offene Gesellschaft.
Genau, das ist ein guter Take. Kann ich sehr nachvollziehen. Habe ich so natürlich wahrgenommen, dass ich mich selber an sowas orientiere, aber es ist sehr lobenswert, dass Sie es versuchen, nicht zu tun. Ich sehe Herausforderungen bei Ihrer Ambition, weil eben das, was ich gerade verargumentiert habe, in Nationalgrenzen auch noch passiert. Ne? Sie haben es gerade gesagt. Was in Bulgarien links ist, heißt nicht, dass es da irgendwie gut ist. Was in Deutschland, was in Deutschland dann positioniert, ist noch was anderes. Was in Frankreich los ist, das sind alles individuelle Gebiete. Und das ist
vielleicht auch ein Kommentar zu, also ja. Erstmal danke für das Lob, aber also das, was ich nochmal zurücknehmen möchte, ist, wir haben ja mit einer neuen Partei die Chance, Sachen neu zu denken. So, und das ist das, was wir eigentlich ja versuchen zu sagen, ey, wenn du und ich jetzt eine Partei gründen würden, ja, wir wären uns nicht einig, aber wir würden versuchen, irgendwie gemeinsame Themen zu finden und so. Und, da, und dann genauso ist ja Void auch entstanden. Und ich habe gar keine Lust, mich nur immer an den existierenden Parteien zu messen. Du hast vorhin auch wieder gesagt, ihr habt was bei der FDP gezockt, was bei den Grünen. Nee, wir haben halt das aufgeschrieben, was für uns Sinn ergeben hat. So, und dann hat sich da Überschneidungen ergeben. Aber das ist für mich einfach nochmal der Versuch, einfach zu sagen, lass uns einfach neu machen. Und wenn es eben Leute gibt, die hier zuschauen und sagen, okay, Volt ist cool, aber ist noch nicht ganz meine Partei, ich gründe einfach noch eine andere. Go for it. Ja, lass uns wieder. Nee, aber ehrlich, ich meine, ihr könnt mich anrufen jederzeit, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Partei gründet. Ich sage euch alles, was ich weiß. Alles. Ja, weil es einfach darum geht zu sagen, wir müssen aus der Zuschauerrolle raus und in die Aktionsrolle. Und wenn euch Volt so, wie es ist, nicht gefällt, dann tretet ein und versucht es zu verändern. Also mir ist es einfach nur wichtig zu sagen, so, I'm trying my best. So, wir versuchen halt einfach, die Demokratie zu verbessern, weil wir haben keine andere. Und wenn eins klar ist, AfD und meiner Meinung nach auch BSW hatte ich auch für sehr schädlich, ja, das sind Parteien, die haben verstanden, dass die Macht in der Partei liegt und nicht in der Politik, bla bla, sondern in Parteien. Und die Parteimitgliedschaft in Europa hat sich seit 1980 halbiert. Wir haben eine komplette Trennung mittlerweile von Gesellschaft und Parteien und wir denken, das sind langweilige, schräge Sachen, die irgendwie ein bisschen verstaubt klingen und es macht Spaß, darauf rumzuhacken. So. Aber über Parteien wird Macht verteilt. Wer in Parteien sitzt, sitzt auf Listen und diese Listen sind für uns wählbar und die können dann in den Bundestag einziehen und eine Regierung stellen. Und wir müssen uns diese Parteien, also ich mag das Wort nicht, aber zurückerobern, indem wir da reingehen. Und deswegen, wie gesagt, streitet euch gerne mit mir und auch du, aber bitte geht in irgendwelche Parteien rein, die pro-europäisch und pro-demokratisch sind. Bitte. Das ist wirklich meine Hauptmessage bei diesem ganzen Gelaber. Ich kann viele theoretische Konstrukte aufbauen, aber eigentlich ist es einfach eine simple Sache. Geht in die Parteien und versucht da, das, die Welt so zu gestalten, wie es ist. Und dann werdet ihr feststellen, wie schwierig es ist, gemeinsam mit anderen, die alle gleichberechtigt sind auf einem Parteitag, Lösungen zu bauen. So, und das versuchen wir. Und wer da Bock drauf hat, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Sorry, meine Werbezeit ist jetzt auch vorbei.
Das ist überhaupt kein Problem. Ich will es mal ein bisschen konkreter halten mit der Frage, mit einer Frage, was hält Volt von der Vermögensteuer?
Ja, also ich glaube, der erste Punkt, den man dazu machen muss, ist zu sagen, was ist eigentlich das Problem in Deutschland?
Ich glaube, die Antwort darauf ist, was hält Volt von der Vermögensteuer?
Also wir haben im Wahlprogramm stehen, dass wir die Vermögensteuer wieder einführen wollen und dass es da tatsächlich eben Konzepte zu gibt. So, ja? Also wir sind positiv gegenüber der Vermögensteuer aufgestellt. Ich will trotzdem noch diese Einordnung einmal ganz kurz machen.
Gerne.
Also Piketty, französischer Ökonom, schaut sich eben die Vermögensverteilung an über die letzten hunderte Jahre und sagt, hey, eigentlich sind die Vermögen immer auseinandergegangen und dann gab es einen Krieg und dann sind die Vermögen wieder sozusagen, die Vermögensschere ist wieder zusammengegangen und dann gab es wieder sozusagen auseinandergegangen und dann wieder Krieg. So, ich möchte gerne, dass wir ohne Kriege tatsächlich es hinkriegen, irgendwie eine Vermögensverteilung hinzukriegen in einer Gesellschaft, die in irgendeiner Weise fair ist. So, und ich glaube, die Frage ist deswegen, wie können wir es ermöglichen, dass du über Einkommen Vermögen aufbauen kannst? Das ist die erste wichtige Frage. Derzeit ist es kaum möglich, über Einkommen Vermögen aufzubauen, sondern die wirklich vermögenden Leute, die ich kenne, die haben eben Vermögen in irgendeiner Weise geerbt. Also es gibt natürlich Ausnahmen, ja, keine Frage. Aber die meisten wirklich Vermögenden haben irgendwie Vermögen geerbt und dann vermehrt sich das Vermögen. Oder ihre Eltern hatten einfach schon Vermögen und die konnten sie als Sicherheiten setzen, zum Beispiel beim Hauskauf. Ja, also du sagst, du kaufst ein Haus, hast keinen Cent auf dem Konto und gehst zur Bank und sagst, aber hier meine Eltern bürgen, die haben relativ viel Vermögen, so könnte ich bitte niedrigen Zins kriegen? Dann sagt die Bank, natürlich kannst du niedrigen Zins kriegen. Du hast aber keinen Cent Übertrag gehabt von Vermögen. Von der einen Person auf die nächste und baust aber wieder Vermögen auf, weil du in der Lage warst, niedrigen Zins zu bezahlen, den andere so nicht bekommen hätten. Ja? Also das sind Systeme sozusagen, wie Vermögen schafft und weitergibt. Und für mich ist deswegen erstmal wichtig zu sagen, okay, lass uns die Einkommen entlasten, damit Vermögen aufbaufähig ist. Und da geht es um Sozialabgaben für Renten und Sozialversicherung. Und es geht aber auch um Einkommensteuer. Ja. Und dann lass uns drüber nachdenken, wie kann der Staat sich denn finanzieren, wenn er eben bei den Einkommen weniger Geld verdient, ja, oder wenn er auch sozusagen die Renten nicht nur durch Sozialabgaben finanzieren kann, also nicht nur durch das geschaffte Einkommen so. Und dann kommst du zur Frage, welche Möglichkeiten gibt es da? Und da schlagen wir eben Erbschaftssteuer vor. Und da will ich nur einen Punkt nochmal zu sagen. Letztes ja. Jahr wurden 400 Milliarden Euro vererbt, schätzungsweise. Ja? Wir haben aber also Erbschaftssteuer-Einträge von nur 9 Milliarden. So, wenn du allein schon, das ist nicht unser Vorschlag, aber wenn du allein schon 15% Flat Tax auf Erbschaft setzen würdest, einfach sagst, egal welches Erbe, ja, ob jetzt Betriebsvermögen oder persönliches Vermögen, dann bist du nach Adam Riese, 10% sind 40 Milliarden, 5% sind 20 Milliarden, also bist du bei 60 Milliarden Einkommen, Staatseinkommen, die du durch die Erbschaftssteuer 15% Flat Tax kriegen würdest. Nochmal in Erinnerung, 9% haben wir letztes Jahr verdient als Staat sozusagen an Erbschaftssteuer. Du wärst bei 60 Milliarden, die du sozusagen allein schon durch eine Flat Tax von 15% Erbschaftssteuer kriegen könntest, was du sofort in die Entlastung setzen könntest der Einkommensteuer und der sozusagen der Sozialbeiträge. Also
das in den Einzelheiten reinzugehen, das ist klar, natürlich. Ich weiß nicht, ob das gerade hilfreich ist. Ich versuche mal die Frage noch ein bisschen konkreter zu machen, um das einfach Ja oder Nein aus dem Rost zu kitzeln.
Aber Fakten machen doch Spaß.
Ja, Fakten machen Spaß, aber das es wird dann auch sehr kompliziert, wenn es um eine politische Ausrichtung geht. Ist es für mich, vielleicht stehe ich da alleine, aber es ist für mich relevanter, erstmal grundsätzlich Ihre Ausrichtung zu kennen. Wenn Sie sagen Vermögenssteuer ja, sage ich, gute Idee. Also, jetzt habe ich gehört, Vermögenssteuer ja, Einkommenssteuer und Belastung für Einkommen und für Arbeitnehmer runter und dann schauen, ob man vielleicht über die Erbschaftssteuer und Alternativen Fragezeichen Finanztransaktionssteuer, lasse ich das mal im Raum stehen, diese Kompensation schafft. Ich bin übrigens bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen Einkommen weniger belasten und Vermögen überhaupt erstmal belasten.
Da bin ich voll bei Ihnen. Ist ein klassischer Fehler von linken Gruppen, die immer auf die hohen Einkommen schielen. Ja? Also das ist so wirklich so, es ist zeugt meiner Meinung nach von so ein bisschen Unwissen darüber, wie Vermögen sich eigentlich generiert. Ja? Weil man sagt, oh, die Leute mit den hohen Einkommen, die sind das Problem. So, das ist meiner Meinung nach falsch. Ja? Also ich glaube, dass die eigentliche Frage ist, wie kommst du dahin, dass jeder irgendwie Startchancen hat und man irgendwie die Vermögensungleichheit sich anschaut. Weil das, also die wirklich vermögenden Leute, die haben kein Einkommen.
Ja, die haben mal ganz. Genau, die bezahlen keine Einkommensteuer.
Nein, die zahlen auch keine Einkommensteuer. Also deswegen ist, also das ist, glaube ich, aber das ist ein wirklicher, also meiner Meinung nach ein bisschen ein Irrglaube.
Ja.
Immer, weil man denkt, boah, krass, der verdient 200.000 Euro. Boah, da muss ich ran. So, das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz für mich ist eher zu sagen, wie kommen wir eben an die Vermögen ran? So, und ja, es ist halt manchmal komplexer, dass man sich das im Detail anschaut. Ich, weißt du, der Economist, liest du den Economist?
Nein. Nein.
Siehst du, weil liberales, neoliberales Blatt. Der Economist hat vor 7 Jahren eine Titelstory gemacht, die Todessteuer. Ja, also hat sozusagen so einen Totenkopf draufgepackt und hat gesagt, die Todessteuer. Und hat sich angeschaut und hat gesagt, nach allem, was wir wissen, ist die Erbschaftssteuer die am allerwenigsten Anreize zerstört. Ja, also wenn es darum geht, so ein Potenzial der Menschen zu entfalten, Spaß an der Arbeit zu schaffen, sozusagen dafür zu sorgen, dass Leute sich Vermögen aufbauen können. Die Erbschaftssteuer ist die am allerwenigsten Anreize zerstört. Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir sozusagen Anreize durch Arbeit massiv erhöhen können und die sozusagen die Anreize, die jetzt irgendwie beim Vermögen vererben. So. Und um es nochmal anders zu sagen, ja, ich komme ja aus einem privilegierten Hintergrund. So. Ich bin aufgewachsen mit einer guten Schulbildung, mit einem Netzwerk, was ich irgendwie nutzen konnte, so mit wahrscheinlich auch irgendwie also Social Skills, Social Capital und keine Ahnung was. So. Wenn meine Eltern jetzt sterben sollten, wenn ich irgendwie 45 oder so, hoffentlich, wenn ich 60 bin oder noch älter, so, dann hatte ich schon einen großen Vorsprung über diese Zeit in dem Zeitpunkt, bis das eben passiert. Und deswegen finde ich es eigentlich, also für mich gibt es schon sozusagen Vorteile, die dir mit einem gewissen Upbringing, dem du kannst ja auch schon anschauen, Social Engineering, wo ziehe ich meine Kinder auf? Ja, ist ja auch schon, also welche Einzugsschulen gibt es in dem Gebiet? Ja, also du hast sowieso schon ganz viele Faktoren, die da hilfreich sind. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich sinnvoll, eben da anders drüber nachzudenken, als wir es derzeit tun.
Ich will nochmal in eine konkrete Situation reingehen, die ich aus Ihrem Wahlprogramm kenne.
Bitte?
Sie wollen Klimasubventionen abschaffen. Alle schädlichen Klimasubventionen weg. Das soll alles verschwinden. Das alles, was so, alles, was klimaschädlich und subventioniert ist, soll weg. Jetzt haben
ist halt so Kerosinsteuer.
Ja, genau, Kerosinsteuer, alles das, soll alles weg. Jetzt habe ich ein kürzliches Ereignis, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres, gab es ein paar Leute, die haben einen Trecker gefahren und den haben sie bis nach Berlin gefahren. Und das nur, weil man ihnen die Subventionierung für die Agrarsteuer weggenommen hat oder wegnehmen wollte. Wenn Sie alle klimaschädlichen Subventionen streichen wollen, wie garantieren Sie sich nicht, dass irgendwelche Leute aus irgendwelchen Hinterzimmern ihre Armbrust selber schnitzen, um dann auf die Straße zu gehen und zu sagen, nein, gesellschaftlicher Revolt. Dass Sie es abschaffen wollen, finde ich, persönlich geil. Na gut, können wir machen. Aber wie wollen Sie es machen? Wie wollen Sie es tun?
Also ich versuche gerade sozusagen die Frage so ein bisschen einzuordnen, weil es geht dann sozusagen um die gesellschaftliche Akzeptanz von unseren Maßnahmen.
Genau, korrekt. Ja. Wenn Sie wollen Ideen umsetzen, das ist ja schön und gut. In einem demokratischen Prozess, besonders in einem nationalen Prozess, sind halt nicht nur immer andere Parteien involviert, sondern man muss auch an die Machbarkeit irgendwie rangehen. Und die Idee zu haben...
Ich versuche jetzt mal, also es ist jetzt ein bisschen gemein, ja, aber ich habe mir tatsächlich die Kostenstruktur von Bauern, also sozusagen von, wie heißt das, landwirtschaftlichen Betrieben, ist der richtige Ausdruck, danke.
Ja, korrekt.
mal genauer angeschaut. Ja? Und was krass ist, ist, dass man ja immer denkt, krass, die EU gibt ein Drittel ihrer Gelder für Agrarsubventionen aus, um es mal kurz zu sagen. Das ist richtig, richtig viel Schotter. So. Und wie viel kommt denn da eigentlich bei den Bauern eigentlich an? Und warum gehen die trotzdem noch auf die Straße, wenn man sagt, man möchte eine der Kostenstrukturen, nämlich die Kosten für Diesel, nochmal ein bisschen erhöhen, indem man eine Subvention, also eine Erleichterung jetzt wegnimmt? Warum ist es so knapp bei denen, dass sie sagen, das ist jetzt eine der Sachen, die mich massiv mitnimmt? So, und dann kommst du dazu, dass du rausfindest, dass die Kostenstruktur der Bauern so ist, dass sie eben für das Saatgut und für die Düngemittel und für die Pestizide massiv viel Geld zahlen. Und dieses Geld geht, um es mal an Bayer. Ja? Also es war früher Monsanto und Bayer, jetzt haben Monsanto und Bayer sind sozusagen eins geworden. Damit geht es an Bayer, ja, für Saatgut und für so. Und diese Situation ist so krass, dass eben, ich müsste es nochmal nachschauen, also bitte nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es sind 60% der Kosten, die tatsächlich eben für diese drei Kategorien draufgehen. Und dann kommen immer noch Energiekosten dazu und Personalkosten, Verwaltungsaufwand und so weiter. Aber das heißt doch eigentlich, und dann ist noch die Frage, warum ist eigentlich der Preis, den die kriegen für ihre Lebensmittel, so niedrig? Und das, dann bist du bei einer krassen, interessanten Frage, warum Supermärkte so viel von der Marge abgreifen, also die ganzen Ketten zwischen sozusagen Bauer und dem, wenn du dann dein Produkt kaufst im Kühlregal oder was weiß ich, oder halt dein Brot, da ist auch nochmal eine riesen Marge drin. So, ja. Und ich finde, die interessante Frage ist doch zu sagen, so, wie kann es sein, dass wir die Bauern mit ihrer Kostenstruktur so lange alleine gelassen haben, dass wir gesagt haben, wir schmeißen immer mehr Geld drauf, was immer mehr abgezogen wurde, in sozusagen eben, wie gesagt, in die Bayers und die Supermärkte dieser Welt. Und das ist eine interessante Frage. Und die Frage, ob jetzt wir aus klimaschädlichen Subventionen raus müssen, ist die Antwort ganz klar ja. Ja, weil wir müssen die Anreize dafür stärken, eben in klimafreundliche Energien reinzugehen. Also den E-Trecker oder eben die smartere Nutzung von weniger Ausfahrten, indem du, was weiß ich, ja, also kann man, also du musst ja sozusagen den Preis erhöhen, damit der Anreiz steigt, da zu Substitutionseffekten zu kommen. Aber ich würde jetzt diese beiden Themen voneinander trennen wollen. Warum ist die Marge, die Bauern, die landwirtschaftlichen Betriebe abkriegen, so gering versus warum sollten wir das?
Aber es geht ja nicht nur um Bauern. Es geht ja jetzt hier, sie wollen, fliegen wird teuer. Fliegen wird insane teuer dann. Sie wollen ja, also es geht ja nicht, sie denken ja nicht an Landwirtschaft. Sie gehen ja nicht Step by Step bei Landwirtschaft, sondern sie nehmen alles. Und wir haben, ich muss das nun mal wiederholen, weil da habe ich leider, da habe ich große Fragezeichen, wie man das machen soll. Wir haben gesehen, was eine Subvention für Agrardiesel auslösen kann in Berlin. Auf einmal war Christian Lindner Landwirt und Jäger. Das hat die Auswirkung. Christian Lindner war Jäger auf einmal. Und das hatte enorme, enorme Kreise gezogen und der Verkehr wurde blockiert und alles Mögliche. Wie möchte Volt diese Klimasubvention abschaffen? Oder die klimaschädlichen, nicht Klimasubventionen, klimaschädlichen Subventionen abschaffen. Den riesigen Baustein, der da herrscht. Mehrere Milliarden.
Aber ist doch interessant, dass jemand, der sagt, er ist für jede Art von Geldgeschenken im Staat, ja, Christian Lindner, dann plötzlich sagt, aber wenn es um das Interesse der Bauern geht, sozusagen, da bin ich dann plötzlich wieder für Subventionen. Und ich meine, die Frage ist schon, wir haben einen angespannten Staatshaushalt und sogar der Bundesrechnungshof, der jetzt wirklich kein klimaaktivistischer Ort ist, ja, sondern wirklich einfach versucht, die Zahlen durchzurechnen, sagt, die größte Verzerrung, die wir derzeit haben und die tatsächlich falsche Anreize setzt, sind eben durch diese klimaschädlichen Subventionen. Gibt es
Ja.
einen Rechenschaftsbericht des Bundesrechnungshofs? Und deswegen würde ich sagen, klar, es geht darum, Akzeptanz zu schaffen. Aber meine Antwort wäre halt zu sagen, lass uns tatsächlich one by one gehen, einmal durch. Ich habe dir vorhin versucht zu sagen, so, wenn der Diesel, der teurer wird für die landwirtschaftlichen Betriebe, keine Ahnung, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber x Prozent der Kostenstrukturen, also der Kosten draufsetzt. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Marge der landwirtschaftlichen Betriebe sich so sehr erhöht, dass es diesen zusätzlichen Kosten mit ausgleichen kann? Und das geht natürlich über eine stufenweise Entwicklung. Aber das ist doch das, da muss man sich doch mit den landwirtschaftlichen Betrieben hinsetzen und sagen, wie sieht es denn aus? Und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mich mal mit einem Schweinefarmer, wie heißt es das, einem Mastbetrieb hingesetzt. Und wir haben uns echt 3 Stunden gestritten, bis er dann am Ende gemeint hat, also ehrlicherweise, wenn es vom Markt mir erlaubt werden würde, wenn ich mehr Geld kriegen würde für das Fleisch, was ich verkaufe, dann würde ich auch Lebensbedingungen schaffen für Schweine, die besser sind als die, die ich hier gerade anbiete, weil mir macht es auch keinen Spaß. So. Und ich glaube, diese Art von Differenzierung in den einzelnen Themen sind wichtig. Okay, jetzt hast du die Kerosinsteuer noch mitgebracht, oder habe ich ja mitgebracht und du hast sie jetzt nochmal angesprochen,
Ja.
Entschuldigung. Also, ich glaube, dass, wenn man eben versucht zu erklären, zu sagen, so, guck mal, was wir gerade machen, ist genau, dass wir die echten Kosten des Klimawandels ausblenden. Ja, das ist ja eigentlich das Problem insgesamt. Wir haben die Externalitäten, also sozusagen das, was es uns eigentlich in der Allgemeinheit gekostet hat, der Klimawandel immer aus dem Preis rausgelassen. Und jetzt ist es sogar so, dass wir den Preis sogar noch mehr subventionieren, als er eigentlich kosten würde, als er wirklich die Wirtschaft eigentlich kosten würde
Ja.
und versuchen damit irgendwie Fliegen zu erleichtern. Inwiefern, was ist denn das politische Ziel hinter dieser Subvention? Also man muss ja erstmal eigentlich die Subvention erklären, nicht die Abschaffung der Subvention.
Aber Sie
Und die
wollen ja die
Subvention.
Abschaffung. Sie haben das ja auch nicht erklärt. Sie sagen einfach, soll weg.
Nein, also was ich versuche zu sagen, jede Subvention muss ja irgendein Regulierung, also ein politisches Ziel ausdrücken. Deswegen subventioniere ich. Und ich zweifle das politische Ziel der Subvention Kerosinsteuer an. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt mehr Leute dazu zu ermuntern, zu fliegen, als eigentlich notwendig, sondern ich glaube, es ist eigentlich sinnvoller, ist zu sagen, lass uns zumindest mal auf den echten Preis gehen und dann können wir darüber nachdenken, ob es nicht in irgendeiner Weise eine Klimabesteuerung geben sollte. So, aber das wäre dann wirklich der nächste Schritt. Ich glaube, die erste Frage ist, lass doch da zumindest auf die echten Kosten gehen. Und das
Okay.
ist, glaube ich, jetzt, ist es einfach? Nein, aber es ist ehrlicherweise ist es eine liberale Maßnahme, wenn man so möchte.
Ich möchte da noch mal einwerfen, weil ich habe jetzt sehr viel gehört und ich verstehe, und das ist einfach so ein Idealist. Ich bin begeistert von ihrem Idealismus tatsächlich. Ich bin, ich, ich, ich,
Yay!
ich, sie strahlen das aus, förmlich. Sie sind, also das finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte aber einen realen Ansatz
Warte,
reinbringen.
ich habe die Waffe, warte.
Ja, ich weiß nicht, ob Apple jetzt mit, da ist es wieder.
Yay!
Ich möchte aber meinen realen Ansatz mit reinbringen. Und mein
Bitte.
Ansatz daran ist, ich wünschte, ich würde in einer Gesellschaft leben, die bei Debatten, in einer Debattenkultur, wie sie jetzt nicht stattfindet, aber in einer Debattenkultur sagen würde, hey, das ist logisch. Das funktioniert so. Das ist etwas, das wir richtig machen. Das ist etwas, was wir falsch machen. Und ich würde das gerne umsetzen. In dieser Gesellschaft lebe ich nicht. Ich wünschte, ich würde drin leben. Ich lebe nicht darin. Ich habe den Agrardieselfaktor mit aufgebracht, weil der gestürzt und gestützt und vorgefüttert voll mit Populismus war, mit Blödsinn, mit Argumenten, die keine Argumente waren, mit Dingen, die Bauern, kleine Landwirte, die sich haben instrumentalisieren lassen von dem Ruckwied, dem großen Zuckerlobbyisten. Also ich finde es bestrebenswert zu sagen, ich finde es super bestrebenswert zu sagen, wir haben diese Ideale. Aber irgendwo müssen diese Ideale auch in realpolitisches Handeln umgemünzt werden. Und wenn Sie sagen und wenn Ihre Partei sagt, wir wollen das abschaffen, dann schafft sich die realpolitische Realität ein und sagt, ja, versuch das mal. Und dann kommen Lobbyisten, dann kommt Korruption, was für mich irgendwie dasselbe ist. Aber dann kommt Einfluss von Wirtschaftsfunktionären. All diese Dinge kommen dann. Und mir
Ja,
fehlt
ich
das,
kann
dass
das.
Sie das nicht mitdenken oder dass Sie es zumindest nicht in Erwägung ziehen oder dass Sie das gerade nicht sehen. Verstehen Sie?
Gerne. Also ich sage mal ein paar Sachen dazu. So, das erste ist zu Lobbyisten, Interessensverbände. Das Problem bei Lobbyisten ist nicht, dass sie existieren, sondern es sollte Interessensvertretung geben,
ja,
sondern die disproportionale finanzielle Ausstattung der Lobbyisten. Ja, also um es mal blöd zu sagen, wenn du dir anschaust, wer hier zum Beispiel in Brüssel am meisten Knete ausgibt, dann sind es halt Großkonzerne und du hast sozusagen dann das Verbraucherschutzinteresse hat sozusagen weniger Chancen gehört zu werden. Deswegen ist es bei mir so, dass bei Gesetzen, die ich verhandle, mache ich es immer so, dass ich mir selber überlege, wer sind denn die legitimen Interessen und dann lade ich die alle gleich ein, so dass ich sozusagen eine balancierte Widerspiegelung der verschiedenen legitimen Interessen kriege. Und ich gehe eigentlich nie darauf ein, wenn jemand mir eine Lobbyanfrage stellt, sondern ich versuche sozusagen von mir aus auf die Leute zuzugehen, die ich als legitime Interessenvertreter sehe, sozusagen, ja. Und dann auch oft ehrlicherweise darüber hinaus, also gerade bei so Wirtschaftsverbänden ist es super spannend, auch mit den Firmen dahinter zu reden, weil du ein bisschen, ein bisschen auch anekdotal auch manchmal nicht schlecht ist, sozusagen. So, die zweite Frage ist, was wir als Vorteil haben, ist, dass wir halt noch nicht, und so blöd es ist, ja, aber auf allen Ebenen schon in Interessenstrukturen einverwoben sind als neue Partei. Also ein Beispiel ist, ich bin ja ein Riesenfan der Föderalismusreform, ja, weil ich glaube, dass du in Deutschland, also um es mal blöd zu sagen, Digitalisierung hat noch nicht, oder Computer gab es noch nicht, als wir den Föderalismus geschrieben haben. Deswegen haben wir die Kommunen zuständig gemacht für Standesamtsakten und keine Ahnung was. Und wohingegen, wenn du jetzt das neu schreiben würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, wir brauchen ein Zentralregister und die kommunale Vertreterin kann dir da helfen, dich irgendwie einzuloggen in das Zentralregister. Aber im Grunde gibt es sozusagen die Möglichkeit halt so, ja, egal. Warum funktioniert das derzeit nicht? Oder warum wird das nicht umgesetzt? Ja, weil halt alle anderen Parteien auf lokaler, regionaler Ebene Vertreterinnen haben, die da auch in Interessenssituationen sitzen. Ja, ganz viele der kommunalen IT-Dienstleister sind besetzt mit älterem Personal aus der Politik. Und das heißt, du hast als existierende Partei einfach ein bisschen die Schwierigkeit, dich da frei zu bewegen. Also um es anders zu sagen, ja klar sind unsere Vorschläge das, was wir als richtig erachten. Ja, das ist irgendwie das, was wir irgendwie für sinnvoll erachten. Aber wir haben halt auch noch die Freiheit, das irgendwie auch einfach erstmal sagen zu können. So, und dann kann man immer noch in dem Weg, in der, du hast ja auch gesagt, Koalitionsverhandlungen und so weiter, sagen, okay, wie können wir jetzt da maximal hinkommen? Aber ich gebe doch nicht meinen Idealismus auf, nur und die richtige Antwort auf. Und das ist dann auch die Frage. Die Alternative wäre ja, ich antworte auf deine Frage, du hast recht. Wir können es eh nicht schaffen.
Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, das so zu sagen. Es geht darum, dass man das, dass man die Wünsche, die man hat, entweder schrittweise vollzieht in Punkten einer parlamentarischen Demokratie. Ich hatte gestern ja mit der Banaschak da erst ein Gespräch, dass, weil man 100% oder 0% diese Debatte, das funktioniert halt in der parlamentarischen Demokratie nicht besonders, wenn man in Kompromissen arbeitet.
Korrekt. Das macht die ganze Zeit. Also ich mein ganzes Leben hier in Europa funktioniert viel besser als auf nationaler Ebene aus Kompromissen. Ja, also jedes einzelne Gesetz, was ich verhandelt habe, habe ich Kompromisse gefunden, erst innerhalb der Fraktion, in der ich sitze und dann im europäischen. Also, aber ich fange natürlich an mit meiner Priorliste. Was ist auf meiner Priorliste 1, 2, 3, 4, 5, die Sachen, die ich durchsetzen möchte, und dann versuche ich eben dahin zu kommen. Aber gut, also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich eher Realpolitiker. Ich würde sagen, wir müssen uns immer mit den legitimen Interessen der Menschen auch auseinandersetzen. Und deswegen habe ich gesagt, man kann nicht einfach sagen, landwirtschaftliche Betriebe haben kein legitimes Interesse. Sie stehen ja nicht hier nur, weil sie aufgeheizt wurden, sondern sie stehen auch da, weil es tatsächlich eine finanzielle Auswirkung auf sie hätte, wenn man den Agrardiesel abschafft. So, ja. Und da sich in die Unterhaltung zu begeben, ist wichtig. Ein letzter Punkt, den ich noch machen wollte, ist Debattenkultur. Du hast das auch angesprochen, dass es eben schon toxisch geworden ist. Heizungsgesetz ist ein gutes Beispiel, ja, aber es gibt noch tausend andere Beispiele. Und es ist so eine Sache, wo ich mittlerweile mich immer mehr hinbewege, ist zu sagen, wir haben die sozialen Medien auch in ihrer Art, wie sie Debatten befeuern, unterschätzt. Es ist, glaube ich, tatsächlich, also es ist, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund von sozusagen freiem Internet und so weiter, aber die Algorithmen, wie sie derzeit funktionieren, haben sehr viel mehr Hass nach oben gebracht. Und jetzt ist es ja auch noch so, dass diese Algorithmen von Einzelpersonen immer mehr auch genutzt werden, instrumentalisiert werden, wie zum Beispiel auf X, um tatsächlich gewisse politische Positionen oder auch eben eine Verschärfung der Debatte nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo wir als Gesellschaft, als Deutschland oder als Europa ernsthaft wieder zurückfinden müssen zu einer Debatte, die irgendwo ernsthafter ist, persönlicher geführt wird im Sinne von, ich weiß, mit wem ich rede, und irgendwo, wo man halt diese Dynamiken auch aufhält. Weil das, was uns am meisten schadet in der Gesellschaft, ist dieses immer mehr Ich gegen dich, diese Zersetzung, wo man sagt, du bist falsch, du bist böse, du lügst, du hast kein Recht, das ist alles Schwachsinn. So, das ist das, was eine Gesellschaft in die Extreme und in die Angst schreibt. Und ich fühle das, wenn ich gerade, und das ist mein letzter Satz, sorry, ich komme ins Labern.
Alles aber gut.
Mein letzter Satz dazu ist, ich bin jetzt viel durch Deutschland gereist, ja, und auch durch Europa, aber jetzt gerade sehr viel durch Deutschland. Und die Stimmung ist überall beschissen. Die ist richtig im Keller. Nein, aber es ist nicht witzig. Also es ist wirklich krass. Also okay. Du, egal, ob du stehst am Bahnhof oder sitzt im Zug oder du unterhältst dich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, du unterhältst dich mit den Verbänden. Also alle haben Angst, alle sind total von diesem Ampel aus geschockt, irgendwo aufgewühlt davon, dass alles so extrem ist. Die haben sehen Merz, wie er sich da aufgebahrt und nicht mit den Leuten arbeitet, obwohl er eh der nächste Kanzler wird und alles machen kann mit denen, sondern eben dagegen geht und so. Und diese Stimmung der Aufgewühltheit und des sozusagen wir gegen die, das ist, glaube ich, super krass schädlich für unsere Gesellschaft. Deswegen, klar, ich bin immer kompromissbereit und ich freue mich immer, die Interessen von anderen auch ernst zu nehmen, ne?
Ja, ich nehme aus diesem Gespräch so eine Sache mit. Ich nehme eine entscheidende Sache mit. Das ist die, ich selber habe vorhin auch schon gesagt, dass ich so ein bisschen versuche, sie in eine, oder die Partei Volt auch in so eine Schublade zu drücken. Das ist ja auch die einfachste, weil wir von der Bundestagswahl sprechen und die parlamentarische Politik in Deutschland halt so ein bisschen aufgebaut ist von links außen nach rechts außen. Okay. Ich verstehe, dass Volt das nicht kann. Also, weil sie ganz anders gedacht haben, als die Partei entstanden ist. Aber das bringt ein entscheidendes Problem mit. Sie müssen als Partei in die einzelnen Länderfraktionen integriert werden. Und um in die einzelnen Länderfraktionen integriert zu werden, muss man halt Unterschiede und Diskrepanzen muss man halt Unterschiede wahrnehmen. Sie müssen ja auf die individuellen Bedürfnisse des Landes reagieren. Energiepolitik. Deutschland 60% Erneuerbare, Frankreich Atomstrom. Das sind hohe Diskrepanzen. Da richtet man sich individuell aus. Ich glaube, das Problem, was ich hier gerade sehe, wenn ich das ein Problem nennen darf, und Sie können ja dazu nochmal was sagen, ist, dass Sie diese individuelle Ausrichtung noch nicht haben, weil Sie noch keine Lösung dafür haben. Bei all dem Idealismus, die Sie versprühen und den Luftballons und den Herzen, ist ein entscheidender Faktor, der mir bei Ihnen fehlt, bei der Partei Volt, ist, dass die deutsche Partei Volt halt nicht die französische Partei Volt sein kann, auch wenn sie das in der bulgarischen Partei Volt und europäisch denken. So funktioniert das für mich irgendwie nicht. Es fehlt irgendwie was. Und wenn ich realpolitisch versuche, und Sie haben sich gerade Realpolitiker genannt, ich glaube nicht, dass, also mit allem nötigen Respekt, ich glaube nicht, dass Sie Realpolitiker sind. Ich glaube, Sie sind Idealist und das ist auch okay, dass das so ist. Aber bei der gesellschaftlichen Struktur, die wir gerade in Deutschland haben, würde ich mir konkreter wünschen, wie Sie, wie die Partei Volt mit ihrem wissenschaftlich faktischen Ansatz die populistischen, wissenschaftsfeindliche Realität der Gesellschaft durch Bild, Springer und alles Mögliche ausklamüsert. Wie wollen Sie das machen? Denn das ist der Hebel, den Sie brauchen, um ins Parlament zu kommen. Wie machen Sie das?
Genau, also erstens, föderale Strukturen existieren ja nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch bei Parteien, die in Deutschland unterwegs sind. Ja, du hast die Ortsverbände, du hast die Landesverbände und du hast den Bundesverband und die unterscheiden sich auch zwischen den Landesverbänden, weil es einfach bei Demokratie so ist, dass die Basis sozusagen jeweils bestimmt, wo du bist. So. Jetzt ist es so, dass die Bundesebene mit ihrem Grundsatzprogramm und ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl natürlich ein maßgeblicher Faktor ist für die Gesamtpartei in Deutschland. So. Bei uns ist es so, wir sagen, die Europawahl, aber vor allem das europäische Grundsatzprogramm sind für uns der maßgebliche Faktor und wir machen dann sozusagen, haben halt ein bisschen höhere Komplexität, weil wir dann national, regional und lokal unten drunter haben. So. Der zweite Punkt ist, ich glaube, also warum, nochmal auf die Gründungsmotivation zurückzugehen. Ich glaube, ich wäre nicht politisch aktiv geworden und kann jeder sehen, wie er möchte, aber ich glaube persönlich, ich wäre nicht politisch aktiv geworden, wenn ich nicht sehen würde, dass die Trajektorie, in der sich unsere Welt befindet, eine des Zerfalls ist. Ja, also Europa zerfällt. Und das kann man jetzt irgendwie sagen, ist ein bisschen dramatisch, aber Gerd Wilders in den Niederlanden, wahrscheinlich wird Marine Le Pen in Frankreich gewählt, Giorgia Meloni in Italien, die True Finns in Finnland sind die zweitgrößte Partei, die Schwedendemokraten regieren mit in Schweden, Kickl in Österreich. So, es ist ja nicht so, als würden wir uns im Vakuum bewegen, wo wir einfach irgendwie, wo alles gut ist, sondern ich versuche zu sagen, eine Innovation aus der Mitte muss doch möglich sein, um dafür zu sorgen, dass die Innovationen nicht nur am Rand passieren, wo es halt eben immer extremer wird. Und jeder, der Lust hat, da mitzuarbeiten und der Lust hat, eben sich dieser faktenbasierten Diskussion zu stellen, den lade ich herzlich dazu ein. Und es gibt von Anfang an Leute, die gleiche Kritik wie du hatten. Ne? Von Anfang an haben Leute gesagt, ja, aber sag mir doch jetzt nochmal die 5 Sachen. Ich habe euch unsere 3 Kapitel vom Wahlprogramm gesagt und ich habe irgendwie auch versucht, in den einzelnen Details genau zu beschreiben, was da unsere Vorschläge sind. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute, die halt Bock haben auf sowas und die Lust haben, sagen, ich habe, das hört sich gut an, ich habe Lust da an dieser neuen Idee mitzuarbeiten, dass die halt aktiv werden. Und wir sind konstant über die letzten 8 Jahre gewachsen und vor allen Dingen ehrlicherweise nicht durch Zeitungsartikel oder Podcasts, sondern durch Word of Mouth. Also dass einfach Leute anderen Leuten erzählt haben, hey, hier, die wollen wirklich versuchen, es besser zu machen. Die haben nicht mehr nur Lust, deprimiert im Zimmer zu sitzen und sagen, oh krass, wie die Welt sich nach hinten bewegt oder schlimmer wird und was Trump da alles macht, sondern die versuchen es mal. Und ich sag nie, dass ich perfekt bin oder dass Volt in irgendeiner Weise die perfekte Antwort ist. Aber es ist ein Versuch einer demokratischen Innovation mit einem positiven Zukunftsbild, mit faktenbasierten Lösungen. Und das ist für mich schon ganz schön viel wert. Und wie gesagt, die Einladung besteht, dazu zu kommen und es besser zu machen.
Ich verstehe, dass Sie das, ich verstehe das. Ich verstehe das alles, was Sie sagen. Es reicht nur nicht. Also ich sage das
Sie
so.
Sie vielleicht nicht, aber vielleicht reicht es ja für ein paar Ihrer Zuhörer.
Korrekt, das ist, okay. Richtig, das wahrscheinlich. Ich versuche, was ich hier versuche, ist so ein bisschen konkrete Antworten aus Ihnen rauszukitzeln.
Ja, dann sagen Sie, welches Thema. Dann,
und Herr Böselager, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mir gerade sehr viel Mühe gegeben, konkrete Antworten aus Ihnen rauszukitzeln. Aber Sie sind an dem Punkt in meiner Wahrnehmung, und jetzt wieder anekdotisch, in meiner Wahrnehmung, sind Sie an dem Punkt, an dem diese Luftschlösser, die sie bauen, und ich meine das so positiv, wie es geht, die Luftschlösser, die sie bauen, erstrebenswert sind, aber ich noch nicht sehe, wie sie die einzelnen Ideale in konkrete Pläne umsetzen wollen. Denn das ist ja was am Entscheidenden ist, dass man vielleicht auch, wenn es nur in Nuancen sind, die Pläne irgendwie verargumentieren kann und sagen kann, so und so sieht's aus. Und Ich habe mir ein paar Sachen aus dem Wahlprogramm rausgelesen und das ist aber es mag der Fristverkürzung der diesjährigen Bundestagswahl geschuldet sein. Sie haben da übrigens was sehr, sehr Wichtiges gesagt, was bei allen Kleinstparteien, das ist der Grund, warum ich übrigens auch, meine Kleinstparteien klingt immer so
junge Partei, wir sind junge 8 Parteien, Jahre, wir wachsen.
Was bei sehr jungen Parteien ein großes Problem ist, über die spricht man gerade nicht. Die treten nicht mehr auf, die haben keine Zeit aufzutreten. Deswegen ist es ein großes Anliegen von mir, nicht nur sie zu plattformen, sondern halt auch ihre Kolleginnen und Kollegen von anderen jungen Parteien. Sie kämpfen mit vielen Dingen gleichzeitig. Und ich hoffe wirklich, dass sie die zukünftige Zeit nutzen, immer um immer und immer und immer mehr besser zu werden und konkreter. Ich habe noch eine Frage an Sie, die müssen Sie beantworten. Aber ich wünsche mir, dass sie konkreter werden. Ich wünsche mir, dass sie weniger, und das wissen sie vielleicht selbst, sie labern gerne. Ich sag das ganz offen raus, sie fangen an zu quatschen. Und das ist okay, das können sie tun. Wenn ich von ihnen aber konkrete Antworten brauche, dann ist das eher hinderlich. Dann ist das nicht zielführend. Sie fangen gerne an zu quatschen. Und ich bin auch Quatscher, wir können uns gerne treffen auf dem Kakao, ist alles gut. Das ist etwas, das aber vor konkreten Lösungen irgendwie steht. Die letzte Frage, also ich habe.
Ich habe ja mal Philosophie und VWL studiert und
Okay, das erklärt einiges.
Ich labere gerne, aber ja. Ich rechne auch sehr gerne. Ja. Also ich habe eigentlich zu den meisten Themen, die man so besprechen kann, tatsächlich auch versucht, eine tatsächlich faktenbasierte Lösung zu finden. Und wie gesagt, ich habe vorhin mal versucht, irgendwie unsere wirtschaftspolitischen Ansätze zu sagen. Ja. Jetzt ist keine Zeit mehr, aber für die Lust haben, sich das Wahlprogramm in Ruhe anzuschauen oder auch meine Arbeit im Europaparlament. Ich habe auch einen Rechenschaftsbericht geschrieben, über was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe. Das sind sehr konkrete Dinge. Es geht hier nicht um irgendwie nur Gelaber, sondern mir macht tatsächlich konkretes auch Spaß. Aber wie gesagt, also bitte
die Frage, die ich habe, ist, und das ist jetzt nochmal Ihre Plattform. Warum sollen Leute 2025 Volt wählen bei der Bundestagswahl am 23.02.? Warum sollen jetzt an alle Zuschauerinnen im Livestream natürlich auch gerichtet, die jetzt hier zugucken und auch die Leute, das wird ja später auf YouTube reproduziert, warum sollen die Volt wählen?
Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr Volt wählt, wenn ihr daran glaubt, dass wir in Deutschland wieder Integrationstreiber der Europäischen Union werden sollen, dass wir dafür sorgen sollen, dass die Europäische Union nicht auseinanderfällt. Wenn ihr eine klimaneutrale, innovationsfreundliche Wirtschaft wollt, die eben tatsächlich es schafft, uns umzustellen von den sehr fossillastigen Industrien auf neue Jobs, neue grüne Jobs, die uns tatsächlich auch irgendwie wettbewerbsfähig in der Zukunft machen. Und wenn ihr wollt, dass wir ja tatsächlich die soziale Gerechtigkeit bei dem Ganzen nicht vergessen, sondern uns aktiv dafür einsetzen. Das sind die drei Themen, für die wir bei dieser Bundestagswahl einstehen. Und wenn ihr nicht Lust habt, uns zu wählen, dann bitte tretet aber ein. Ja, und das ist auch, wie gesagt, mein Punkt wieder, tretet in die Parteien ein. Das ist mir ein Riesenanliegen. Ich habe das gelernt über die letzten 8 Jahre, wie wichtig das ist, und ich würde es gerne weitergeben.
Ey, das Recht ist, ich glaube, Sie glauben gar nicht, wie hoch Ihnen das anreiche, Herr Böselager, wirklich, dass Sie das sagen, dass Sie politische Teilhabe propagieren. Also das meine ich von Herzen wirklich, das rechne ich Ihnen unheimlich hoch an. Ich habe jetzt mit vielen Akteuren gesprochen, die deutlich positionierter sind als Sie. Und da hätte ich mir gewünscht, dass politische Teilhabe etwas ist, das man nach vorne setzen kann, und vor allen Dingen, dass sie auch sagen, dass es unabhängig davon ist, wenn es nicht demokratiefeindliche Parteien sind, dass man sich positionieren kann und dass man da Ausrichtung hat und dass man mitwirkt. Da danke ich Ihnen sehr. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie da Rede und Antwort gestanden haben und dass Sie so kurzfristig eingesprochen sind. Das weiß ich auch zu schätzen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass Sie da Wort gehalten haben. Und ich werde an dieses Gespräch, und wir werden vielleicht zukünftig nochmal Gespräche führen, ob ich nun mit Ihren Spitzenkandidatinnen und Kandidaten oder mit Ihnen selber, ich werde da an dieses Gespräch auf jeden Fall denken, wenn ich das nächste Mal den Wahl-O-Mat mache und Volt ganz oben steht.
Das freut mich sehr. Dann habe ich schon alles erreicht, was ich erreichen konnte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen guten Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank und bis dann. Ne? Tschüss.
Ciao, ciao.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ladies and Gentlemen, das war von der Volt-Gründer, wie wild ist das eigentlich, ne, was wir hier für Gespräche führen, Damian Böselager, der gerade in Straßburg, hatte er gesagt, diesem Gespräch spontan in Anführungsstrichen zugeschalten war. Ich finde, ich muss natürlich immer ein bisschen sacken lassen, wie ich diese Gespräche finde. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Einschätzung, die ich gerade am Ende nochmal gemacht habe, beziehungsweise die ihr gerade von mir gehört habt. Herr Böselager redet sehr viel über seine Ideale und das, was er mit Volt umsetzen möchte. Und auch die Ideale von Volt. Und das kann dazu führen, dass man, also ich habe die ganze Zeit, also ich bin wirklich viel in Politik drin, aber ich habe sehr gegriffen nach unterschiedlichen Ansätzen, um mal konkrete Antworten aus Dingen rauszukommen. Das ist mir diesmal nicht so gut gelungen, wie bei den anderen Akteuren. Das weiß ich, das sehe ich auch jetzt schon. Da muss ich mir überlegen, wie ich das noch mache bei jemandem wie Herr Böselager. Weil Herr Böselager einfach, der verliert sich dann. Und dann, Herr Böselager spricht auch sehr schnell und er verliert sich dann in zusätzlichen Beispielen. Also er will das sagen, er will das sagen, er will das sagen, er will das sagen. Und er sagt sehr viele Sachen auf einmal und dann wird es sehr komplex. Und wenn es komplex wird, verliert man die Leute. Und ich habe das auch wahrgenommen, diese Verschachtelung von Dingen, das ist, ich will jetzt auch nicht intervenieren, es ist nicht mein Stil, da reinzugehen und zu sagen, ja, jetzt halten Sie mal die Klappe und reden Sie mal. Ich finde, man sollte die Leute auch sprechen lassen. Und auch wenn das dann so rüberkommt, ist es ja dann eine Konsequenz, dass man den Abschluss gibt, dass man griffiger werden muss. Man muss in solchen Gesprächen einfach sagen, es gibt eine Antwort auf die Frage. Und die ist nicht verklausuliert, sondern es gibt eine Antwort. Das ist unsere Antwort. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, Chat. Oh mein Gott, habe ich mir viel Mühe gegeben. Oh, ich bin aber sehr froh, dass er, ich bin aber sehr froh, dass er noch einspringen konnte, ne? Ich habe hier sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr gut. Auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere nicht mitgekommen ist, weil dann immer wieder Themensprünge gemacht wurden, fand ich das schon sehr, sehr gut. Aber ich habe auch gekämpft.